Unibet. Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Shorthander. Abgefälscht. Und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet. Hockey. O'Clock. Teil 2 der großen Karriererückschau von und mit Markus Peintner bei Unibet Hockey O'Clock. Direkt nach Teil 1, hoffentlich für viele, die sich das direkt nach Erscheinen auch zu Gemüte geführt haben. Der entführt uns in die, ich nenne es, zweite Identität von Markus Peintner. Und es ist ein ganz klein wenig schwieriger geworden für mich bei der Namensfindung, weil zwei Phasen, eine Ära in Linz und eine Ära in Wien, zusammengeführt werden müssen. Aber bis wir bei der Namensfindung dann auch angelangt sind, dauert es noch ein ganz klein wenig. Erst einmal, Markus, freue mich sehr, dass du weiterhin sehr viel Zeit nehmen wirst, um so ausführlich wie möglich über deine Karriere zu plaudern.
Hallo Martin und danke nochmal für die Einladung.
Markus, ich habe es in Teil 1 schon erwähnt, wir haben dich als Vorarlberger in Anführungszeichen abgehandelt. Wir werden heute in einer Woche von dir als Villacher und auch als Grazer hören. Aber wenn man jetzt deine Zeit in Linz und die eine Saison in Wien zusammenspannt, was ist es dann? Ist es Markus Peintner der Ostösterreicher? Ist es Markus Peintner der Autobahnfahrer auf der A1? Wenn du dieser Episode einen Titel geben könntest und die möglichst gut oder der möglichst gut Linz und Wien zusammenspannt, was wäre das?
Das ist schon eine sehr große und lange Zeitspanne. Ich war in 4 Jahren in Linz und 1 Jahr in Wien. Von dem her habe ich mich dort als Eishockeyspieler und vor allem auch als Mensch extrem geändert. Es war zu Beginn eine sehr schöne Zeit in Linz, weil es so der Neubeginn oder der Neustart einer des Eishockeys in Linz war. Dort war alles noch sehr frisch und sehr neu und wir haben auch noch, meiner Meinung nach, ein sehr gutes Alter gehabt, wo man sich keine große Gedanken gemacht hat, was in 5 Jahren, in 10 Jahren passiert, was für Visionen wir haben, sondern wir haben ganz positiv in den Tag reingeschaut und haben einfach nur genossen, Eishockey zu spielen. Ja, also so, soll ich sagen, eine jugendliche Frischheit haben wir an den Tag gelegt und das war eine extrem wertvolle und schöne Zeit für mich. Ich habe sehr viele Freunde dazu gewonnen in der Linzzeit und ja, es war, so sehe ich mich als Eishockeyspieler auch geändert, weil ich verschiedene Rollen eingenommen habe. Auch in Wien habe ich dort bis zum gewissen Grad ein Glück gehabt, dass der Jim Boni mir vertraut hat, nach einiger Zeit, nach ungefähr 1,5-2 Monaten. Und von dem her ist in der Zeit eigentlich schon sehr viel passiert in meiner Karriere.
Was hältst du von dem Titel für diese Podcast-Episode Markus Peintner, der Wandlungsfähige?
Ja, ich glaube, es ist schon sehr passend, also spezifisch gesehen und auch als Mensch, ganz klar, ja.
Dann belassen wir es dabei. Folge 2 des großen Markus Peintner Spezials hier bei Unibet Hockey O'Clock ist also der Wandlungsfähige. Ich finde das sehr schön, dass wir da aktiv am Titel auch arbeiten durften. Bevor wir aber zum Wandlungsfähigen kommen, der in Linz und Wien sich vielleicht sogar den Feinschliff dann auch für den Rest der Karriere geholt hat, muss es noch einen Nachsatz geben zu Folge 1 der Vorarlberger und hoffentlich haben das sich schon viele angehört. Falls das die erste Folge sein sollte, die ihr da draußen euch aktuell rund um Weihnachten vielleicht auch gerade zu Gemüte führt, es gibt noch eine vorgelagerte, nämlich das Aufwachsen in Vorarlberg, das mit dem Eishockeysport sozialisiert werden. Und wir haben über eine große Eishockey-Persönlichkeit in Lustenau schon gesprochen. Die Trikotnummer hängt auch mittlerweile verdientermaßen in der Rheinhalle immer noch unter der Hallendecke, nämlich die von Sigi Habel. Da gibt es noch einen Nachsatz deinerseits. Du hast mich nach der Konversation direkt nochmal kontaktiert und gesagt, mir ist noch was zu Sigi Habel eingefallen. Und da muss man auch vorausschicken, bei deinen Hunderten, bei deinen Tausenden Menschen, die dir in deiner Karriere auch begegnet sind, mit denen du Kontakt hattest, da wird es wahrscheinlich auch passieren, dass dir die eine oder andere Anekdote, die eine oder andere Begegnung durchrutscht oder du vielleicht falsch verortest. Deswegen versuchen wir auch immer, so gut es geht, Dinge aufzuholen und nachzuholen. Aber der Nachtrag zu Sigi Haberl, deine Bühne.
Ja, was man schon wissen muss, ist natürlich, der Sigi Haberl hat mich zum großen Teil in eine richtige Richtung geleitet. Das war nicht ganz einfach, weil als junger Spieler in die erste Mannschaft gekommen ist. Was man nicht vergessen darf oder was man wissen sollte, ist, dass der Sigi Haberl mein Firmenpate ist und mein Großcousin. Und dem habe ich aber nicht allzu viel gehabt. Also wo ich in die erste Mannschaft gekommen bin, hat er mir richtig hart dran genommen. Er hat mir wissen lassen, dass ich ein junger Spieler bin, dass ich hart arbeiten muss wie alle anderen. Es war nie bösartig, überhaupt nicht. Aber er hat das alles, das Profitum schon mitgemacht und er hat gewusst, dass das ein hartes Leben ist und eine harte Welt ist. Und darauf wollte er mich vorbereiten, meiner Meinung nach, so habe ich das im Nachhinein empfunden. Und da bin ich natürlich auch sehr dankbar darüber, dass ich. Und für mich ist er wirklich eine absolute Legende, obwohl er jetzt natürlich am meisten Kumpel ist von mir. Weil wenn man das Eishockey-Spezifische anschaut, dann war er Klassen über mir. Egal, wie viele Partien er und ich im Nationalteam gehabt habe, Meistertitel hin oder her, aber rein als Eishockey-Spieler komme ich nicht einmal annähernd zu ihm hin. Und das ist jetzt no ass kissing. Sondern so denke ich wirklich über ihn und von dem habe ich extrem viel lernen können. Im ersten Jahr habe ich noch in einer Energy Line gespielt, im zweiten Jahr habe ich mit dem Sigi Haberl zusammen spielen können und dort habe ich natürlich einen riesen Schritt gemacht, allein schon von der Eishockey-Kreativität, Lösungen finden in schwierigen Situationen, auch Rhythmusänderungen im Spiel, also sehr, sehr komplizierte Sachen eigentlich, die ich von ihm abschauen konnte. Und ein weiterer Spieler, der mir eigentlich eingefallen ist, der jetzt natürlich ein großes Thema ist mit seinem Sohn, aber mit dem ich leider eigentlich schon länger keinen Kontakt gehabt habe, ist der Harald Reinbacher. Das ist der Papa von den Reinbacher-Söhnen. Ich glaube, der eine spielt in Feldkirch, glaube ich.
Tobias?
Und, genau, und der zweite hat jetzt gerade das Debüt im A-Nationalteam gehabt. Er war auch einer, der mir eishockey-spezifisch bis zum gewissen Grad, aber vor allem im Office-Bereich sehr nahe begleitet hat. Im Jahr 1995 war das nicht so, dass es Fitnesscoaches gegeben hat und dass man viel an der Physis gearbeitet hat. Er war aber ein Spieler, der total über die Physis ins Spiel gekommen ist und auch, glaube ich, ein paar Nationalteamspiele gehabt hat. Und deswegen habe ich mich an ihn gehängt, beziehungsweise er war schon viel älter wie ich. Er hat mir fünfmal in der Woche hat er mich abgeholt zu Hause, weil ich noch jung war und kein Auto gehabt habe. Und wir sind zusammen ins Fitnessstudio gefahren und der hat mich da eingeführt in die physische Entwicklung. Das war für mich sehr wichtig, weil ich recht schmächtig und klein war. Und das sind halt so kleine Faktoren, wäre mein Weg so weit gegangen ohne den Harald Reinbacher, ohne den Sigi Haberl. Wahrscheinlich hat jeder einfach einen Teil dazu beigetragen, dass ich so eine schöne Zeit und so viele schöne Erfahrungen haben konnte. Da bin ich natürlich schon sehr dankbar.
Und weil wir den zweiten Sohn, der vielleicht ein klein wenig prominenter werden wird, dass das Tobias aktuell auch ist, noch nicht genannt haben. Das ist David Reinbacher, großes Verteidigertalent, aktuell in Diensten des ERC Kloten. Eben A-Nationalteam-Debüt schon gegeben und de facto auf jeder Scouting-Liste für den kommenden NHL-Draft. Also da könnte es die nächste ganz heiße Eishockey-Aktie made in Vorarlberg geben, die Reinbacher-Dynastie, wenn man so will, somit in zweiter Generation sehr, sehr erfolgreich. Was sehr erfolgreich war, wie sich dieses Projekt in Linz nach der Liga-Neugründung 2000-2001 angelassen hat. Du hast am Ende der vergangenen Folge schon ein klein wenig darüber berichtet, wie es denn damals war mit Vertragsverhandlungen, die noch dazu von deiner Agentin, deiner Mama auch geführt worden sind. Aber der Liga-Crash an sich plus die Liga-Neugründung, wie war dieser Sommer 2000 für dich, für die vielen Dutzenden Eishockey-Profis in Österreich, die nicht wussten, wo es hingeht?
Ich kann mich gar nicht mehr so genau an die Situation erinnern. Ich wüsste auch gar nicht, wann ich den Vertrag in Linz unterschrieben habe. Meiner Meinung nach eher recht früh, beziehungsweise direkt nach der Saison in Feldkirch. Deswegen habe ich jetzt schon relativ große Sicherheit gehabt, dass ich einen Vertrag habe, dass ich wieder in der ersten Liga spiele. Und dann war der Fokus eigentlich auf diese Sachen, die ich kontrollieren kann. Und zwar war das mein Office-Bereich, das war das Trockentraining, das war verschiedene Läufe, Bergläufe, 400-Meter-Läufe, Kraftraum. Das sind die Sachen, die ich beeinflussen konnte und vor allem kontrollieren konnte. Und wie es mit der Liga weitergeht, das hat mich dort eigentlich gar nicht so interessiert, weil ich genau aus diesem Grund, weil ich das nicht kontrollieren konnte. Und von dem her, ich habe mich gefreut auf eine neue Stadt. Das war interessant, weil ich das erste Mal alleine gelebt habe. Bedeutet, selber kochen, selber waschen, einfach der ganze und viel mehr Verantwortung übernehmen in meinem Leben. Von dem her war das schon ein großer Schritt, aber ich habe natürlich die Mannschaft in- und auswendig gekannt. Das hat es mir schon viel einfacher gemacht und das Umfeld war mir speziell in der Zeit, wo ich noch sehr schüchtern und zurückhaltend war, extrem wichtig. Und das habe ich dort vorgefunden und deswegen habe ich mich sehr schnell zurechtgefunden und habe dort eine sehr gute Rolle gekriegt. Da haben wir den Heli Kickers als Trainer gehabt. Und dort waren wir natürlich in einer glücklichen Lage, obwohl es schlimm klingt mit dem Crash von der Liga. Für uns Spieler war das eigentlich das Beste, was uns passieren konnte.
Ich möchte nur den Hörerinnen und Hörern, vielleicht auch den Jüngeren da draußen ein klein wenig die Orientierung geben, was da eigentlich passiert ist. 2000 im Sommer oder im Frühjahr gab es tatsächlich nur noch vier Teams in Österreichs höchster Spielklasse, der WEV, die VIO Feldkirch und die beiden Kärntner Vereine. Das hat sich dann drastisch geändert gehabt, lediglich ein halbes Jahr später. Es war auf einmal eine Zehnerliga. Wien war weg, Feldkirch war weg, aber hinzugestoßen sind Linz, Innsbruck, Graz, Zell am See, Lustenau, Kapfenberg, Zeltweg und der DEK Klagenfurt. Eine Zehnerliga, in der gespielt worden ist und in der die Black Wings, wenn man so will, das Auffanglager für die VEU Feldkirch gebildet haben. Die Top 7 der Scoring-Liste der VEU laut Unibet-Statistik sind allesamt nach Linz gewechselt. Gab es da einen Redelsführer, der gesagt hat, Jungs, hört mal zu, wir fahren jetzt alle mit dem Zug nach Linz und docken dort an? Oder war das Zufall, dass letztlich alle dann tatsächlich in Oberösterreich unter Vertrag genommen worden sind?
Genau weiß ich es nicht, aber ich gehe schon davon aus, dass der Michi Lampert dort die Verbindung hergestellt hat, dass er dort eigentlich die Vorarbeit für alle Spieler, die noch nach Linz gegangen ist, gemacht hat. Ich bin auch dort mit dem Michi Lampert und noch zwei anderen Spieler, weiß aber gar nicht mehr, wer das war, nach Linz gefahren. Wir haben uns das alles mal angeschaut, die Infrastruktur, den Präsident kennengelernt, den Coach kennengelernt, den Heli Kickers. Und das ist schon sehr viel von Michi Lampert ausgegangen. Ich glaube, dass der im Verein schon sehr viel mitgearbeitet hat und den Verein unterstützt hat, dass sie trotzdem professionell aufgestellt sind, obwohl es das erste Jahr war. Und ich glaube, das war schon sehr, sehr viel von Michi Lampert ausgegangen.
Trainer damals, Helmut Keckers, der das Amt in Linz schon eine ganze Zeit davor auch inne hatte, auch die Zweitliga-Zeiten kannte. Was war er für ein Typ?
Ich bin schon, erstens einmal ist er Vorarlberger, deswegen hat es wahrscheinlich auch die Connection mit dem Michi Lampert gegeben. Und er war davor schon Assistant Coach im Nationalteam, im Nachwuchsnationalteam. Von dem her habe ich ihn schon gekannt. Zu uns war er wichtig, weil er uns Vertrauen gegeben hat, weil er uns Spielzeit gegeben hat. Er hat aus einer Zweitligamannschaft trotzdem ein sehr professionelles Umfeld geschaffen und von dem her war das natürlich ein gewisser Glücksfall für uns alle.
Wie war da damals die Stimmungslage in Linz? Eine völlig neue Mannschaft. Man könnte bis zum gewissen Grad auch argumentieren, die VEU Ost, die da in Linz, die da in Linz auf einmal aufmacht, von der zweiten in die erste Liga, in diese neu formierte. Wie war Eishockey in Linz Anfang der 2000er Jahre? Wie muss man sich das vorstellen?
im Normalfall, wenn man einen neuen Verein, eine Eishockey-Mannschaft bildet, und dauert es meistens eine gewisse Zeit, bis die Fans und die Leute das angenommen haben. Das war in Linz überhaupt nicht der Fall. Die waren total, also super Fans, die haben extrem viel Energie gebracht von Tag 1 an, die sind hinter der Mannschaft gestanden. Die waren, ich glaube, so kann man es am besten beschreiben, die waren einfach geil auf diese neue Sportart. Das hat es schon gegeben, natürlich, Zweitliga, das war so semi-professionell, viele sind dort noch arbeiten gegangen, aber das war, wie gesagt, wie eine neue Sportart, und sie haben uns überragend aufgenommen, wir haben uns als Spieler sehr wohl gefühlt, wir waren keine Auswertungsspieler, sondern wir waren jetzt die Black Wings, die Großes erreichen wollen. Wir haben auch einen Präsident gehabt, der große Visionen gehabt hat, der im mentalen Bereich uns auch immer wieder unterstützt hat. Und von dem her ist das, von Anfang an hat das funktioniert, und wir sind von Schritt für Schritt besser geworden und haben uns sehr schnell etabliert.
Kannst du dich noch an dein erstes Tor im Dress der Black Wings erinnern?
Nein, ich komme an. Sehr, ich bin ein Hockey-Nerd und an sehr viele Sachen, aber an das kann ich mich nicht erinnern. Nein.
Siehst du, dann ist es schön, dass du hier bei Unibet Hockey O'Clock bist, denn die Unibet-Statistik hat natürlich auch das verzeichnet. Das ist damals schon im dritten Spiel gelungen. Das war am 5. Oktober 2000 Linz gegen Kapfenberg. Ein letztlich deutlicher 9-2-Sieg, und dass das Tor zum 4-0 erzielt, kurz vor.
Also das Halbzeit. Wichtigste, wenn wir uns ehrlich sagen, das wichtigste Tor habe ich erzielt.
Fast das Wichtigste, ja. Das, also nicht ganz der Game Winner, aber letztlich das Insurance Goal zum Game Winner. Und das Ganze zur Halbzeit der Partie nach Assist von Max Hütsch. Eine Achse, die auch noch öfter dann relevant werden sollte, aber gab so. Am Moment, und du hast es auch angesprochen, das erste Mal alleine, das erste Mal selber kochen, das erste Mal eigenverantwortlich sein, ganz generell, wo du das Gefühl hattest, ich bin jetzt im Profi-Eishockey angekommen.
Nein, das Gefühl habe ich überhaupt nicht gehabt. Wie gesagt, ich war viel zu, nicht kindisch, aber kindlich im Kopf, wenn ich an Eishockey gedacht habe. Eishockey war einfach meine große Liebe, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ich habe es aber nicht als Beruf gesehen, und von dem her habe ich das nicht unbedingt so gesehen. Ich habe einfach die Zeit genossen, und wir haben einfach sehr viele junge Spieler gehabt, die neugierig waren, die Energie gehabt haben, die sich gut verstanden haben, es war immer eine positive Stimmung. Wir haben natürlich auch außerhalb des Eishockeys sehr viel erlebt, in Feldkirch schon, und diese Energie haben wir noch mit nach Linz genommen. Es war einfach oder vielleicht nur Eishockey auf einem höheren Niveau. Nicht mehr und nicht weniger. Da ist nicht so sehr um Geld gegangen, ob man irgendwann einmal große Verträge unterschreiben. Und das war pure Hockey. Und das war für mich schön. Das hat sich natürlich über die Jahre geändert, weil andere Sachen auch wichtiger werden, wenn man älter wird und man sich absichern muss, natürlich auch finanziell. Aber ich war trotzdem ein junger Bub mit 18 Jahren. Oder 19 war ich vielleicht dort, und das war einfach ein Energieteam mit ein paar älteren Spielern, die gleiche Energie eingebracht haben, ob das der Michi Lampert war, später dann der Bernd Schmiedle, der Rick Nashheim natürlich, der tricky Ricky Nashheim, der auch in der Kabine extrem wichtig war, weil das einfach ein witziger Typ war, der war nie schlecht drauf, und es hat einfach alles so zusammengepasst, mit den Fans, mit dem Verein, mit der Infrastruktur auch, und es war einfach eine sehr schöne Zeit.
Jemand, der auch jung war, jemand, der diese Zeit genauso mit dir verlebt hat, das ist auch einer, den ich darum gebeten habe, mal ein klein wenig einzuordnen, was da alles passiert ist, was da für Dinge waren, die vielleicht auch vorgefallen sind, und er hat das vielleicht jetzt in seiner neuen Rolle als Head Coach der Steinbach Black Wings Linz etwas schaumgebremster gemacht, als es hätte tun können. Wir hören trotzdem mal rein bei Phil Lucas, wie er die Zeit mit dir, auch diese Aufbruchstimmung damals in Linz, wahrgenommen hat. Wir hören kurz rein, plaudern dann drüber.
Ja, mit dem Bandy nachher natürlich das Jahr hinter uns gebracht in Feldkirch. Aufgrund der vielen Abgänge sind wir beide sehr, sehr viel zum Spielen gekommen, und das war natürlich eine super Zeit, wo wir uns beide haben entwickeln können und natürlich die Kombination damit, dass man sehr viel vom Eis weg auch in dieses, sagen wir unter Anführungszeichen, Profibusiness dann langsam gemeinsam reingewachsen sind, war eine sehr lustige Zeit. Damit lasse ich es jetzt einmal bei meiner Geschichtenerzählung, weil da waren schon viele lustige Momente dabei. Ja, aber es war dann eben so eine ganze Vorarlberger Partie, dass man, die dann nach Linz abgewandert ist und dort den Start in der ersten Liga in Linz gestartet hat. Und kann mich erinnern, dass der Beint in einer Linie war, sportlich mit Max Sütsch und mit Raimund Divis. Und das war damals meines Erachtens irgendwo eine super Kombination. War sportlich natürlich das Ganze relativ schnell in eine gute Richtung gelaufen ist. Aber vom Mais weg natürlich gibt es endlose Geschichten. Ich glaube, wir waren da beide in einer Phase, wo wir immer mehr in dieses Profitum hineingewachsen sind, wo wir natürlich auf der einen Seite immer unser Bestes geben wollten und uns weiterentwickeln wollten, aber natürlich auch irrsinnig viel Spaß haben wollten vom Eis weg und uns auch ein bisschen die Hirnl abstoßen wollten. Und ja, ich blicke da zurück, vor allem in den ersten zwei Jahren, im ersten Jahr nicht, aber im zweiten Jahr haben wir dann gemeinsam miteinander auch gewohnt, im selben Haus mit Max Sütsch auch gemeinsam. Und ja, dementsprechend kann man sich vorstellen, dass man da auch nicht nur in der Eishalle, sondern auch von der Eishalle weg sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringt und dann ja, auch einmal in die längeren Abendstunden vielleicht einmal die Zeit verbringt. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, auch in der Entwicklung unserer Persönlichkeiten. Blicke da einfach zurück auf eine Zeit, wo man sehr, sehr viel Blödsinn gemacht hat und auf der einen Seite auch viel miteinander vom Eis weggelacht hat und viel erlebt hat, und es war eine sehr coole Zeit.
Man hat viel miteinander lachen dürfen, man hat sich aber auch klein wenig die Härdeln abgestoßen und wirklich viel ausgeben wollte oder durfte für Lukas wahrscheinlich nicht, ich würde jetzt mal eher Erstgenanntes meinen. Versuchen wir es mal der Reihe nach anzugehen. Du warst 4 Jahre in Linz. Du hast im letzten Teil auch noch erzählt, dass du in Feldkirch der Fahrer für alle warst und noch keinen auch Alkohol getrunken hast. In welchem der 4 Linz-Jahre war denn Markus Paintner das größte Party-Animal?
Ein Party-Animal war es ja nicht, aber im ersten Jahr war ich noch der nette Mäcki aus Vorarlberg. Im zweiten Jahr, Mitte Saison, hat es dann eine große Veränderung gegeben. Aber es war witzig, weil im ersten Jahr haben wir noch, und das war nicht mit Pure Hockey, das waren wir wirklich noch ganz jung, wir haben alle Wohnungen in einem Studentenheim gekriegt, die Profi-Eisgespieler. So, und so hat das halt angefangen. Es war nicht so, dass wir eigene Wohnungen gehabt haben oder Villen oder was auch immer, sondern es war einfach ein Studentenheim, ein Zimmer, dort war halt die Küche, das Bett und der Wohnzimmer hat es ganz gegeben, einen Schreibtisch oder Esstisch in einem Raum, das waren, keine Ahnung, 20, 25 Quadratmeter, und wir waren einfach happy. Es war einfach, wenn jemand gefragt hätte, brauchst du unbedingt 35 Quadratmeter, nicht 25, hätte man gesagt, na, das passt alles, das ist super. Wir sind dort zum Eis gesprungen. Ich muss nur daherkommen zum Schlafen, zum Essen, und das war's. Und das war im Pure Hockey im zweiten Jahr. War interessant, weil das haben wir eigentlich in eine Villa gezogen von einer Ärztin, gemeinsam mit der Ärztin. Sie hat sich in dem Sommer, glaube ich, scheiden lassen. Das ist alles zufällig passiert über das Management. Sie hat sich scheiden lassen. Ihre 2 Kinder sind nach Wien studieren gegangen. Und jetzt war sie in einer riesen Villa allein. Villa mit Pool, 3-stöckig, wunderschön. Und dann, sie hat sich wahrscheinlich nichts dabei gedacht, aber sie hat den Mark Sütsch, Philipp Lukas und Bernd Markus ins Boot geholt. So. Wir haben eine gemeinsame Küche gehabt, das war total interessant, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist eine Ärztin und die hat einfach eine gemeinsame Dusche, eine gemeinsame Küche, war alles, ja, das haben wir einfach, so wie eine große WG war das einfach, als ob sie gleich halt ist wie wir. Natürlich, das ist meistens so bei Eisgemeinschaften, nach der ersten Woche im Trainingslager ist Samstag, Sonntag frei und da gibt es eine Teamparty. Und wir haben irgendwann einmal die Teamparty nach der ersten Wohnung eigentlich am fünften Tag schon zu uns heimgebracht. Und dort haben wir natürlich eine Poolparty draus gemacht und das hätte natürlich schon nach 5 Tagen sein können, dass ich sage, du, eine schöne Zeit, viel Glück, aber das war's gar, wieder schauen. Sie war aber total lässig und locker und ganz eine freundliche Person und ja, die hat uns das eigentlich eher nicht besser genommen, sondern sie hat so wahrscheinlich gedacht, ihre Kinder sind auch noch jung und die haben das auch alles miterlebt. Aber witzig halt, das hat eigentlich dieser Villa, Wohnsitz hätte sehr schnell zu Ende gehen können.
Spannend, wenn man bedenkt, wie das hätte alles laufen können, aber wenn wir in der ersten Saison, in deiner Debütsaison auch mit Linz bleiben, eben das erste Mal weg von zu Hause, noch nicht ganz in der Villa, sondern noch im Studentenwohnheim, aber eben auch in der Bundesliga mit deinem Heimatteam, mit dem EHC Lustenau. Wie waren die Duelle mit dem EHC für dich?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob die im ersten Jahr auch schon dabei waren oder erst im zweiten Jahr dazugekommen sind. Ah, waren sie? Okay. Schau, du kennst dich besser aus wie ich. Du bist der größere Nerd wie ich.
Nein. Ich Unterstützerinnen und Unterstützer.
Das war schon schwierig für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ich mental noch nicht gestärkt und auch noch nicht tough genug. Es ist so meistens gut gegangen, aber die Nervosität war schon extrem für mich, in Lustenau zum Spielen, oder auch zu Hause gegen Lustenau. Es hat dann natürlich auch einige Vorfälle gegeben, unter den Fans, beziehungsweise meine Mama und meine damalige Freundin ist zuschauen gegangen und ja, die sind dort nicht allzu gut behandelt worden und das waren auch schon schwierige Geschichten für mich, weil man doch als Profi oder als Mann eigentlich so einen gewissen Beschützerinstinkt in sich hat. Und das war nicht immer ganz einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat vor allem auch damit zu tun, dass ich damals noch zu schwach war für solche Situationen. Aber daraus hat man natürlich gelernt, weil wenn man meine Teams so durchgeht, dann kommt man irgendwann mal drauf, ich habe jeden zweiten Spieltag gegen eine Mannschaft gespielt, bei der ich schon einmal gespielt habe, beziehungsweise bei der ich Erfahrungen gemacht habe.
Ich merke schon, das war Kalkül von dir, oder?
Nein, das nicht. Das waren eher Lebensentscheidungen, nicht so sehr Eishockey-Entscheidungen. Aber war eine schwierige Phase eigentlich, immer gegen Lustenau zu spielen. War ein sehr unangenehmer Gegner. Es hat dann auch immer wieder Gespräche gegeben, ob ich wieder zurückkomme oder nicht. Aber es war für mich kein Thema, weil ich weiterkommen wollte. Und Lustenau war eine gute Mannschaft, das war eine sehr gute Organisation für das Budget, das sie gehabt haben. Haben sie sehr professionell gearbeitet und hat da Lustenau einen sehr guten Ruf gehabt in der ersten Liga, auch wenn sie nicht vorne mitgespielt haben. Aber ich wollte natürlich Top 2, Top 3 Teams spielen und deswegen war das nie ein Thema, dass ich zurückkomme. Und ich wollte auch die Eishockey-Welt erforschen, muss ich dazu sagen. Und deswegen habe ich auch diesen Weg gewählt.
Kannst du dich an den 25. Februar 2001 erinnern?
Na, keine Chance.
Wenn ich dir sagen würde, du hattest an diesem Tag dein erstes und einziges Vierpunktspiel in der Premierensaison nach Liga-Neugründung, ausgerechnet gegen wen?
Lustenau.
Natürlich.
Im Playoff oder in der Regular Season.
Das müsste für meine Begriffe, das mir jetzt tatsächlich ganz kurz am falschen Fuß erwischt, müsste in den Playoffs passiert sein.
Ja, an das kann ich mich erinnern. Das war es immer. Ist mir nicht allzu oft passiert.
Was ist das für ein Gefühl, noch dazu in Lustenau, noch dazu als Hometown Boy und dann irgendwie im Bus zurückfahrend nach Linz sitzen, zu sinnieren, was da gerade passiert ist?
Also, wahrscheinlich das Coolste an der Geschichte ist nicht, ob er Tor geschossen hat und 4 Assists oder das weiß ich jetzt gar nicht. Aber das Coolste für mich ist, ich weiß ganz genau noch, dass mein früherer U12-Coach Lothar Schneider war der Zuschauer. Und mit dem habe ich noch ein Gespräch geführt, nicht so sehr wegen den Punkten, sondern wegen der Art und Weise, wie ich gespielt habe. Und mir hat das eigentlich so gefreut, dass ich, zum einen kriege ich ein positives Feedback von ihm und auf der anderen Seite habe ich genau gewusst, ja, eigentlich muss ich Danke sagen, weil du warst schon auch ein Teil meiner Entwicklung und dass der auch dort war und genau das angesprochen war, das witzigerweise, an das kann ich mich ganz, ganz genau noch erinnern. Es war vor der Eishalle, meine Eltern sind durchgestanden, meine Freundin ist durchgestanden und auch der Lothar Schneider. Und das war eigentlich ja, eine Erfahrung, die ich witzigerweise nicht vergessen habe.
Und nur damit wir es auf den Stand der Dinge bringen und Komplötzchen erzählen, gerade noch schnell in der Uniwett-Statistik nachgegraben. Das war damals bei einem 6:2 Auswärtssieg in Lustenau, ein 4-Punkt-Spiel. Es gab in dieser Saison natürlich, muss man fast sagen, eine Playoff-Serie zwischen den Black Wings und Lustenau. Dort gab es kein 6:2 beim knappen 3:2 Seriensieg in der Best-of-Five-Serie der Black Wings Linz. Das muss also noch in der Regular Season gewesen sein, die Playoff-Duelle kam man erst danach, aber was geht denn einem vor, wenn man einerseits schon so erfolgreich gegen den Ex-Club spielt und dann auf einmal noch dazu die Gewissheit hat, nach Ende der Regular Season, die für die Black Wings ja auch richtig gut war mit Platz 3 und man hat sich quasi unter allen neun Teams, die in dieser Liga drinnen waren, als erstes an die Fersen von Villach und Klagenfurt geheftet. Was ging da in dir vor, als es in diese Playoff-Serie ging? Auch während dieser Playoff-Serie, kannst du dich noch ein klein wenig erinnern?
Ja, sehr genau eigentlich, weil ich noch weiß, dass wir uns die ganze Zeit gedacht haben, die können und dürfen keine Chance gegen uns haben. Nicht, weil wir unbedingt besser sind, aber das war eine semi-professionelle Mannschaft. Ich schätze mal 70-80% ist zurückgefahren vom Spiel nach Linz und sind um 5, 6 heimgekommen, um 8 sind sie arbeiten gegangen, am Abend sind sie trainieren gegangen, am nächsten Tag haben sie wieder gegen uns gespielt und wir sind im Pool gelegen am spielfreien Tag. Wir haben das Arc-Hotel gehabt, dort hat es einen Wellnessbereich gegeben, wir haben trainiert, wir haben Physios gehabt, wir haben alles gehabt und die sind nicht weggegangen, die haben einfach nicht locker lassen. Und wir haben uns das bis zum Schluss eigentlich gedacht, das wird eine ganz knappe Partie, obwohl wir davon ausgegangen sind eher, dass ihnen die Kraft ausgeht. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Also ich glaube sogar, wenn die Scheiben vielleicht ein bisschen anders springt, auch wenn wir die bessere Mannschaft waren, das hätte schon auch anders ausgehen können.
Wenn man diese Liga nochmal ansieht und auch eben, dass nur zwei Vereine überhaupt vor dieser Saison Profi-Eishockey gespielt hatten, dass das 8-10 neu waren, war das klar? Oder musste man fast automatisch daraus schlussfolgern, dass mit den in Anführungszeichen übergebliebenen Villach und Klagenfurt das auch automatisch die zwei besten Mannschaften sind?
Ja, das war schon ziemlich klar. Es hat ja auch eine gewisse Regelung gegeben, dass diese zwei Teams nur zwei Ausländer haben dürfen und der Rest der Liga 4, beziehungsweise später dann die Vienna Capitals, glaube ich 5 sogar. Das heißt, es war schon sehr offensichtlich, dass die einfach auf einem anderen Niveau sind, wo wir irgendwann mal hinkommen wollen. Aber das waren wir noch nicht. Das war uns ganz klar. Vielleicht können wir sie ärgern, vielleicht können wir da irgendwie eine Sensation schaffen. Aber das war von Anfang an klar, dass die absolut top sind und dass wir dort noch nicht hingehören.
Es gab dann nach dem Seriensieg im Viertelfinale der Saison 2000-2001 auch die Konfrontation mit Villach im Halbfinale. Die erste von einigen Playoff-Auseinandersetzungen. Gibt es noch spezifische Erinnerungen oder Dinge, die dir sofort in den Kopf schießen, wenn du an diese erste von letztlich dann doch ein paar aufeinanderfolgenden Playoff-Duellen mit Villach denkst?
Ja, irgendwie ist Villach nie weggegangen. Egal wie wir gespielt haben, egal wie Villach gespielt hat, wir sind immer aufeinander getroffen und irgendwann hat es dort wirklich eine große Rivalität gegeben zwischen Linz und Villach. Ich weiß nicht, ob das im ersten Jahr war, ich glaube eher im zweiten Jahr, wo wir sehr, sehr knapp dran waren. Und eigentlich haben wir sie gehabt. Das war, glaube ich, sogar im Finale. Dort hat vielleicht noch ein Eis hingeschossen. Das war eigentlich alles erledigt. Wir waren in einer sehr guten Position. Schiedsrichter hat drauf vergessen, hat kein Eis hingepfiffen und sie haben, glaube ich, 3 Sekunden Verschluss das Tor geschossen, haben die Serie komplett gedreht. Also die Rivalität mit Villach war von Anfang an da. Zu Beginn haben wir sehr respektvoll, vielleicht auch ängstlich auf Villach geschaut. Aber es hat schon im zweiten Jahr begonnen, dass wir gemerkt haben, so, jetzt sind wir nicht nur Underdogs, sondern wir können schon richtig dagegen halten und es werden knappe Partien. Und so haben wir uns eigentlich von Jahr zu Jahr gesteigert. Einen großen Sprung haben wir natürlich schon gemacht mit dem Stanislav Barda, ein tschechischer Trainer, der Herr Steinmeier, der Präsident, zu uns geholt hat. Zusätzlich mit dem Barda ist der Robert Lukas auch noch zu uns gekommen und wir haben schon an Qualität gewonnen und vor allem im taktischen Bereich. Das war damals eigentlich bei keinem Team so wirklich ein Thema. Systeme hat es noch nicht wirklich gegeben und er war der Zeit voraus. Und das hat uns natürlich extrem geholfen, speziell in Auswärtsspielen, dass wir Auswärtsteams oder beziehungsweise die Heimteams kontrolliert haben durch eine gute Struktur, gute Taktik. Und dort habe ich natürlich auch als Spieler und als jetziger Coach schon sehr viel von ihm mitgenommen. Er war sehr weit. Er war natürlich schon sehr, sehr hart. Das war schon alte tschechische Schule. Ich habe dort schon große Schwierigkeiten gehabt mit ihm, weil er einfach draufgedruckt hat. Und es hat nicht einmal eine Zeit gegeben, wo man mal das Gas runtergenommen hat und positiv war. Das war einfach alte tschechische Schule. Die Lukas-Brüder, die haben überhaupt kein Problem gehabt mit dem, weil die sind damit aufgewachsen.
Und sprechen auch tschechisch?
Genau, ja. Was natürlich in dem Fall nicht unbedingt ein Vorteil war, weil er war hart zu uns und streng auf Deutsch. In Tschechisch war er noch viel schlimmer. Der Philipp Lukas hat mir das oft erzählt und der Robert Bente, du glaubst, du wirst hart behandelt. Wart ab, wir haben tschechische Ausländer und wir sprechen Tschechisch. Du hast keine Ahnung, was die zu uns so, was er zu uns sagt. Also von dem her haben wir eigentlich ein Glück gehabt, dass wir kein Tschechisch konnten. Aber er hat uns einfach weitergebracht. Wir sind vom Niveau, vom Mannschaftsgefüge einfach eine Klasse. Haben uns weiterentwickelt und deswegen waren wir damals noch auch konkurrenzfähig.
Aber wie sehr fängt man da an nachzudenken, wie sehr beschäftigt einen das auch, wenn man, sage ich mal, von einer Eishockeyschule, wo Taktik jetzt nicht so wichtig ist, zu einem Trainer geht, der Strukturen vorgibt, der vielleicht auch Konzepte anbietet und einfordert, die es davor nicht gab. Wie sehr rattert es da im Kopf? Noch dazu des jungen Markus Pintner.
Man darf jetzt nicht vergessen, wir reden jetzt nicht von NFL-Football, wo man ein Playbook hat mit 150 Seiten und das musst du auswendig lernen.
Ja, aber trotzdem hast du mal eine Evolution oder Schritte genau. Nach vorne.
Ja, das haben wir schon gehabt, aber natürlich, wir waren alle frisch und neugierig und wir haben das auch überhaupt nicht hinterfragt. Ein großer Vorteil war natürlich, wir haben das umgesetzt, beziehungsweise wir haben ihm vertraut und das hat von Anfang an funktioniert. Dann ist natürlich einfach auch für die Spieler beziehungsweise auch für den Trainer, wenn er was Neues einbringt und es funktioniert vom ersten Tag an, ja, dann nimmt man das natürlich an und man schenkt ihm sehr viel Vertrauen. Deswegen hat das nicht allzu lange gedauert. Er hat aber auch keine andere Meinung zugelassen. Also wir hätten ruhig anderer Meinung sein können. Ich glaube nicht, dass sich irgendwer getraut hätte, ihm zu widersprechen. Er hat natürlich sehr viel Erfahrung mitgebracht und ja, er war ein Schlüssel zum Erfolg und ich rede nicht nur Erfolg mit Meistertitel, sondern dass sich auch jeder einzelne Spieler weiterentwickelt hat, auch im physischen Bereich hat er schon extrem modern trainiert. Das haben wir alles nicht gekonnt und das hat uns natürlich sehr gut über eine lange Saison drüber gebracht.
Wir haben vorher schon über individuelle Erfolge gesprochen, auch über die Vier-Punkt-Partie in der Regular Season, wie wir letztlich geschlossen haben gegen den ERC Lustenau in der Saison 2000-2001. Jetzt gibt's laut Unibet-Statistik in der Saison 2001-2002 ein absolutes Unikum in der Karriere des Markus Pintner. Dein einziges Karriere-Fünf-Punkt-Spiel hat dort stattgefunden. Wenn ich dir das jetzt mal so unterbreite, kannst du zumindest eingrenzen, gegen welchen Gegner es ungefähr wann passiert sein könnte?
Also zuerst habe ich eigentlich gedacht, das war Lustenau in Behof, aber das ist es nicht. Ich glaube, Zeltweg oder Schellander oder DK Klangfurt, wie auch immer das Kassen
hat. Naja, du warst mit Zell nicht ganz so weit entfernt. Es war der EK Zell am See am 28.09.2008. Und eins, also relativ früh in der Saison, 2 Tore, 3 Assists. Und das ehrt dich natürlich auch und bei so vielen Toren, und das haben wir auch am Ende von Folge 1 deiner Karriere-Rückschau ein klein wenig Revue passieren lassen, ich glaube bei 185 Toren in der höchsten Spielklasse und noch viel mehr Assists, darf das dann auch schon mal verschwimmen. Aber ich glaube, was es ganz gut zeigt, ist, dass der Scorer Markus Pintner gekommen war, um zu bleiben tatsächlich. War das auch sowas oder ging es dir in dieser Phase auch so, dass du gewusst hast, da geht noch mehr, aber das, was ist, ist schon sehr, sehr gut?
Ich war schon sehr, sehr kritisch mit mir selber und wenn ich zu anderen Spielern aufgeschaut habe, die ich vielleicht in meiner weiteren Karriere überholt habe, aber ich habe mir nie vorstellen können, dass ich wirklich so einen Fixplatz im Nationalteam habe. Auch mit der Punkteausbeute im ersten oder zweiten Jahr, das weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Punkte ich gemacht habe. Aber solche Sachen waren immer extrem weit weg. Wahrscheinlich habe ich mich falsch eingeschätzt und zu schlecht vor allem eingeschätzt. Ja, also ich habe eigentlich gedacht, dass ich da nie eine große Karriere machen kann. Ja, ich habe Visionen gehabt, ich habe Wünsche gehabt, aber ich habe mir dort einfach viel zu wenig zugetraut, muss ich dazu sagen. Und von dem her, dass ich so eine Karriere gemacht habe, das hätte ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht ausmalen können. In keinster Weise, weil ich wahrscheinlich mich zu schlecht und alle anderen zu gut eingeschätzt habe.
Woher kam das oder woher rührt das, dass du dich zu schlecht gemacht hast? Ist das so vielleicht überbordender Perfektionismus, wo man dann beginnt, alles zu hinterfragen? Kann man vorstellen, dass es sich auch für den einen oder anderen aktiven Crack da draußen oder Nachwuchskräfte spannend sein könnte, wie du das damals interpretiert hast und wie du jetzt vielleicht anders damit umgehen würdest?
Ich meine, es gibt in der Geschichte schon zwei Seiten. Also das eine war schon, ich war von auch in jungen Jahren, also ich war wirklich mit 11, 12, 13 Jahren ein sehr nachdenklicher Typ, sehr sehr organisierter Typ, habe ich bis zu einem gewissen Grad auch sehr früh lernen müssen. Und ich habe sehr viele Sachen hinterfragt, speziell wenn es um meine Aktionen geht oder meine Darstellung geht. Das ist schon der Grund wahrscheinlich, wieso ich zu negativ war in der Selbstdarstellung, das schon. Auf der anderen Seite war für mich das eigentlich, wenn ich das Revue passieren lasse, etwas Positives, weil ich raufgeschaut habe. Ich habe nicht gesagt, okay, ich bin der Beste oder ich bin richtig gut und es ist eine Frage der Zeit, der Trainer sieht nicht, wie gut ich bin, aber ich bin's, sondern ich habe noch so einen langen Weg von mir. Und wenn ich jeden einzelnen Tag den wirklich nütze, und nicht einmal gut trainieren, einmal schlecht, einmal mehr, einmal weniger, sondern jeder Tag zählt. Das habe ich in früheren Jahren schon gelernt, auch wahrscheinlich aus dieser Darstellung oder Selbstdarstellung. Und das hat mir wahrscheinlich auch sehr geholfen, dass ich vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad Angst gehabt habe, dass ich überhaupt nicht mehr gut genug bin für diese Liga. Und das hat mich natürlich gepusht und angetrieben jeden einzelnen Tag. Und das kann natürlich auch ein Vorteil sein. Die ganze Geschichte kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, ja, muss man dazu sagen. Wenn es im mentalen Bereich geht, wenn es um Depressionen geht, das war bei mir jetzt nicht das Thema. Aber dass man sich wirklich nur noch negativ darstellt, das kann schon in eine falsche Richtung gehen. Bei mir war es nicht der Fall, weil ich im Allgemeinen einfach sehr positives Gemüt war und deswegen war das jetzt nicht wirklich eine Gefahr für mich.
Wir befinden uns in der Saison 2001-2002 und die Art für die Black Wings, du hast Historisches gebracht, das auch noch immer aktuell ist, hier jetzt in der Saison 2022-23, wo wir das aufzeichnen, nämlich ist damals eine neun Spiele währende Siegesserie auf fremdem Eis erzielt worden. Und das bis jetzt noch immer die Vereinsbestmarke der Black Wings. Und gleichzeitig ging es damals wie ein Wirbelwind, wenn man so will, durch die Playoffs für die Black Wings. Es gab im Viertelfinale einen Clean Sweep, damals Best of Seven gegen den HCI. Es gab im Halbfinale einen Clean Sweep gegen die Vienna Capitals. Und natürlich dann im Finale die Auseinandersetzung mit dem VSV. Jetzt geht man mit 8 aufeinanderfolgenden Siegen in den Playoffs ins Finale. War man da schon auch ein klein wenig mit stolzer Brust im Finale oder hat man gewusst, das zählt jetzt alles nichts, weil der Big Dog, das ist der VSV?
Ich glaube, wir waren allgemein einfach extrem aufgeregt und es war eine neue Situation. Diese Erfahrung haben natürlich Rick Nash, Michi Lampert gemacht, aber 90% der Mannschaft war noch nie in der Situation. Deswegen haben wir überhaupt uns nicht vorstellen können, was da jetzt rauskommen wird, wie wir uns geben werden, wie wir agieren werden. Man hat auch schon gemerkt, dass uns die Erfahrung gefehlt hat. Das war ganz klar, weil es natürlich so speziell im mentalen Bereich, wenn zwei Teams im Finale stehen, dann sind das beide sehr gute Teams. Und da entscheiden nur Kleinigkeiten. Und was halt trotzdem ein großer Punkt ist, ist der mentale Bereich. Und dort war viel einfach abgebrüht und haben wir uns noch ein bisschen schwerer getan. Das hat aber dazugehört zu unserer Gesamtentwicklung, nicht nur von der Mannschaft, sondern vom ganzen Verein. Und ich glaube, da haben wir sehr viel mitgenommen aus der Serie.
Weil man so oft von Kleinigkeiten hört und weil es so oft heißt, die sind abgebrühter, die sind abgezockter, die sind mental bereiter, das sind immer wieder Sachen, die man hört. Und wenn du vielleicht versuchst, dich auch in diese Finalserie reinzuversetzen, die noch dazu so extrem knapp begonnen hat, nämlich mit zwei aufeinanderfolgenden 3-2-Entscheidungen zugunsten von Villach nach Penalties. Ja, damals sind Playoff-Partien tatsächlich noch mit Penalties auch entschieden worden, wo viele heutzutage sagen, wie war es mit einer Skills-Competition? Ja, in der Tat. Man verliert zweimal in Serie so knapp nach Penalties. Ist das genau ein Beleg dafür, dass man mental noch nicht dort war, wo Villach war, oder würdest du das ganz anders verorten?
Es war natürlich schon eine Extremsituation. Ich habe das Spiel vorher schon angesprochen. Bei uns ist ja alles die ganze Saison perfekt gelaufen. Playoff-Serien, erste, zweite Runde perfekt gelaufen. Und wir haben eigentlich mit Widerstand nicht viel zum Tun gehabt. Und im ersten Spiel ist genau gleich gelaufen. Wir waren 2-1 vorne und wir haben meiner Meinung nach das Spiel kontrolliert. Und dann ist das passiert, dass der Kaising pfeift und da vieler Spieler schießt, 3 Sekunden Verschluss, glaube ich, Tor. Aber es ist 3 Sekunden, das war es jetzt genau. Aber kurz Verschluss. Im Normalfall wäre das einfach ganz normal weitergelaufen. Und dann verlieren wir so ein Spiel, wo wir eigentlich den ersten Heimsieg haben und viel unter Druck ist. Auswärts war man sowieso stark. Es war eigentlich alles angerichtet. Und auf einmal wirst du konfrontiert mit so einer Situation, das haben wir nicht handeln können. Das war schon eine Extremsituation für uns, in der wir uns bis zum gewissen Grad nicht wohlgefühlt haben, beziehungsweise so einfach eine neue Situation, wo wir die Erfahrung nicht gehabt haben.
Wie ist das, im ersten Finale zu stehen und am Ende des ersten Finales den Gegner jubeln zu sehen, den Gegner mit dem Pokal beobachten zu müssen? Das ist nämlich ganz spannend und da hole ich ein klein wenig weiter aus, wie Profis damit umgehen. Und ich erinnere mich an eine Szene, die sich in den vorangegangenen NFL-Playoffs auch zugetragen hat. Und da sprechen wir von Buffalo gegen Kansas City, wo Stephon Diggs, ein Wide Receiver der unterlegenen Mannschaft, die ganze Partie oder das ganze Ende der Partie am Feld geblieben ist, um sich anzusehen, wie Kansas City gejubelt hat, weil er gemeint hat oder weil er gesagt hat, er wollte sehen und das verinnerlichen, wie die jubeln, wie sehr sie sich gut gehen lassen, einfach nur um dieses Feuer am Brennen zu halten, weil er eben auch dorthin will. Bist du dann wie das so viele machen und so viele auch nachvollziehbarerweise machen, nach dem Titelgewinn von Villach vom Eis geschlichen? Oder warst du auch so jemand, der sich gedacht hat, nein, ich will mir das jetzt schon zu Gemüte führen, damit ich weiß, wofür es sich lohnt, all diese Arbeit zu investieren?
Witzig, dass du das erwähnst. Ich habe das nicht in dieser Phase, nicht in der Situation, aber in den kommenden Jahren habe ich das immer genau so gemacht. Ich bin dort geschaut, habe mir genau angeschaut, wie die gejubelt haben. In dieser Situation nicht. Das war absoluter Schockzustand für mich. Ich habe keine Energie mehr gehabt. Ich habe kein Feuer gehabt in mir. Ich habe gar nichts mehr gehabt. Es war einfach leer. Und deswegen, zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht gemacht. Und das hätte ich auch gar nicht geschafft, weil ich, wie gesagt, leer war. Und ich habe mit der Situation nicht schwer umgehen können, aber es war neu für mich. Und ich war noch nicht so weit mental, dass ich das genauso machen hätte können. In Zukunft habe ich es noch gemacht, weil ich wollte es anschauen und vielleicht auch, um mich selber ein bisschen zu foltern, bis zu einem gewissen Grad, aber dass ich niemals vergiss, hey, ich will irgendwann einmal auf der anderen Seite stehen. Und dieser Schmerz, beziehungsweise, ja, Schmerz kann auch bis zu einem gewissen Grad auch kann eine sehr starke Emotion herbeiführen. Positiv wie negativ, aber für mich war das noch in Zukunft noch eine positive Energie, wo ich gesagt habe, und ich beiße zurück und ich kämpfe zurück und ich lasse mir das nicht gefallen und ich werde zurückschlagen.
Ich möchte noch mit einer Statistik im Jahr 2001, 2002 verweilen, nämlich ist es ja das eine, auch in der Regular Season Punkte zu liefern, aber in den Playoffs, wenn man dann tatsächlich gegen die besten Mannschaften der Meisterschaft spielt und alles noch ein klein wenig intensiver ist und man sich jeden zweiten, dritten Tag dann tatsächlich auch erneut sieht und wenn Gameplans entsprechend adjusted werden können, werden müssen, vielleicht noch nicht ganz in dieser Fasson damals. Inwieweit war es für dich erst recht der Bestätigung, ein veritabler Liga-Crack jetzt auch zu sein? Du warst nämlich fast Point per Game Scorer in den Playoffs. Also 11 Scorer-Punkte in 13 Playoff-Partien, das macht man nicht einfach nur, wenn man so ein dahergelaufener Eishockey-Nasenburger ist, sondern das sieht schon auch so aus, als ob da jemand auch performt, wenn es wirklich um die Wurst geht. Und trotz diesem Negativerlebnis und der Leere, mit der du aus der Saison gegangen bist, gab es da mal einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, auf der Playoff-Leistung lässt sich echt aufbauen?
Wenn ich ehrlich bin, kann ich mich nicht daran erinnern. Was ich schon sehr gut einschätzen konnte, ist, wie die Punkte zustande gekommen ist. Da bin ich schon ein sehr objektiver Typ. Und diese Highs und Lows habe ich eigentlich nicht so gehabt in meiner Karriere, weil ich, wie gesagt, die Situation gut einschätzen konnte. Und in meiner Linie war ich nicht der entscheidende Faktor. Ich war der dritte Faktor. Also wir haben den Mark Süch gehabt, der das ganze Spiel gelenkt hat und der Denker und Lenker war eigentlich der Raimo Tivis, hat natürlich eine gewisse Physis mit eingebracht. Das war ein großer Spieler mit einem überragenden Schuss. Und ich war eigentlich der Dritte, der mitgelaufen ist. Ja, natürlich habe ich meine Punkte gehabt, aber ich habe auch schon zu dem Zeitpunkt sehr wohl gewusst, dass ich nicht der Keyplayer bin in der Linie, sondern dass ich schon, ich sage es jetzt bescheiden, aber dass ich schon bis zu einem gewissen Grad mitschwimme, ja, und dass ich dort auch Glück gehabt habe, dass ich in so eine Linie gekommen bin. Man muss natürlich trotzdem performen, ja, ich will das jetzt nicht schmälern, meine Leistung, aber ich war jetzt da nicht der Keyplayer in der Linie und ich weiß ganz genau, wie die Punkte zustande gekommen sind.
Diese Ehrlichkeit ehrt dich natürlich auch, hab's auch deswegen erwähnt, weil es deine erfolgreichste Playoff-Kampagne war, nie wieder in deiner dann immer noch langen und immer noch erfolgreichen Karriere, hat es jemals wieder, zumindest was die absolute Punktezahl anbelangt, einen derartigen Playoff-Output gegeben. Wir belassen es bei der Saison 2001-2002 und gehen von einer der großen Enttäuschungen in deiner frühen Karriere zu einer der ganz, ganz großen oder einem der ganz, ganz großen Erfolge. Es geht in Richtung Meistertitel, dem ersten in deiner Karriere, dem ersten in der Vereinsgeschichte der Black Wings Linz. Das Ganze aber nach einer ganz kurzen Pause und es gibt auch was zu gewinnen. Für Hörerinnen und Hörer heißt das in jedem Fall dranbleiben, denn jetzt wartet auf der anderen Seite ein tolles Gewinnspiel. Gleich zurück hier bei Unibet Hockey O'Clock.
Unibet Hockey O'Clock.
Keine Folge, die sich besser anbietet als diese hier, um nicht nur Blackwings-Fans eine große Freude zu bereiten. Denn ihr könnt eine Flasche exklusiven Blackwings-Gin von der Destillerie Hiebel gewinnen. Dem nicht genug? Auf der Box befinden sich Unterschriften von Greg Holst, Philipp und Robert Lukas sowie natürlich Markus Peintner. Beantwortet folgende Frage richtig und sichert euch damit die Gewinnchance. Wie viele Spiele hat Markus Peintner in seiner Blackwings-Karriere verpasst? Eine kleine Hilfestellung zur Lösungsfindung gibt's im zweiten Teil dieser Episode. Die richtige Antwort bitte an unibethockeyoclock@gmail.com. Das ist unibethockeyoclock@gmail.com. Das Gewinnspiel läuft bis zum 31.12. Rechtswege sind natürlich samt und sonders ausgeschlossen. Zurück bei Unibet Hockey O'Clock, zurück mit dem großen Karriererückblick von und mit Markus Peintner. Wir befinden uns in Teil 2. Wir befinden uns in einem Teil, den wir zu Beginn der Folge als Markus Peintner der Wandlungsfähige tituliert haben. Und wandlungsfähig war es dann auch durchaus, was die Geschicke der Black Wings anbelangt hat, von der Saison 2001-2000 auf die Saison 2000-2003, das ist gerade noch hinbekommen, hat sich auch wieder ein klein wenig was im Kader getan. Das eine war die Mannschaft, die im Finale gegen Villach unterlegen ist. Das andere war die Mannschaft, die letztlich im Finale natürlich wieder gegen Villach dann die Oberhand behalten hat. Wenn du es versuchen müsstest, runterzubrechen, was war, abgesehen vom Titel, der größte und vielleicht auch der spürbarste Unterschied zwischen dieser Mannschaft 0-1-0-2 und der 0-2-0-3?
Es war ziemlich klar eigentlich der kanadische Einfluss von gewissen Spielern in unserer Mannschaft. Wir haben davor sehr viele tschechische Spieler gehabt, extrem talentiert, die uns weitergebracht haben, die sehr viel Kreativität in unser Spiel gebracht haben. Aber in Playoffs, speziell gegen Villach, braucht es halt die gewisse Härte auch. Und ob das fair ist oder nicht, aber wir haben nach der Regular Season haben wir zwei neue Spieler dazu gekriegt, den Reed Simonton. Das war zu dem Zeitpunkt der hardest hitter in DL. Wir sind sehr früh ausgeschieden, glaube mit Augsburg. Der ist zu uns gekommen, der hat uns diese physische Präsenz gegeben. Und dann haben wir einen Serge Boudreau gekriegt, der Captain war damals, ich glaube, bei Lausanne. Der war in der NACA einer der Top-Ausländer. Wir sind früh ausgeschieden und der ist zu uns gekommen. Und wir waren davor gut. Aber mit diesen zwei Spielern hat sich alles geändert. Dort haben wir natürlich auch physisch gegen Villach dagegen halten können. Wir haben im Sturm den Ralph Intrunovo gehabt, der klein war, aber richtig feisty. Also der hat sich auch von Mike Stewart nichts gefallen lassen. Der war klein, aber richtig tough. Und diese physische Präsenz haben wir dort gebraucht, damit wir ein total neues Team waren. Das war natürlich schon entscheidend, ob das jetzt fair war oder nicht, direkt vor den Playoffs zwei absolute Top-Spieler dazu nehmen. Das gibt's jetzt eh nicht mehr, ist auch gut so, meiner Meinung nach. Aber das hat uns schon noch den letzten Kick gegeben, damit wir auch mit Selbstvertrauen in die Serie mit Villach gehen können.
Und es ist schön, dass du ansprichst, dass er sich auch, nämlich Ralph Intrunovo, von Mike Stewart nichts hat sagen lassen und er sich nicht hat irgendwie Angst einflößen lassen. Dieser Mike Stewart, der war vor ein paar Wochen hier an dieser Stelle bei Unibet Hockey O'Clock zu Gast und der hat auch über eure ganz spezielle Beziehung gesprochen. Ich glaube, die Worte waren, holy shit, habe ich den gehasst, er war so eine Ratte und ich wollte ihn in jeder Partie umbringen. Zu welchem Zeitpunkt war dir klar, da entsteht was zwischen dir und Mike Stewart? Wie kam es überhaupt so weit? Was waren da so Provokationen, die du gesetzt hast?
Ich glaube, bei mir hat das schon zu der Feldkirchzeit eigentlich angefangen, dass das für mich irgendwas was Spezielles war, als kleiner Spieler, schmächtiger Spieler, nicht auf gleich Große, sondern auf Größere zu gehen. Und da rede ich natürlich nicht von Fighten. Ich habe mit den Schlägerei anzetteln können. Das hätte jeden Einzelnen verloren. Und verlieren hast du ja nicht einfach nur einen Fight verlieren, sondern da können ja Verletzungen auch mitfolgen. Aber ich habe das in der Feldkirchzeit schon gehabt. Da haben wir gegen Villach gespielt und hat es den Gordon Donnelly gegeben. Und das war NHL Heavyweight, 10-12 Jahre lang. Und ich bin als junger Spieler reingekommen und ich wollte mir eigentlich auch vor meiner Mannschaft, vor meinen Mitspielern Respekt verschaffen und ich habe jeden Check fertig gemacht bei diesem Gordon Donnelly und der war weltweit bekannt. Ich habe das natürlich nicht gewusst, es hat keine Elite Prospects gegeben, es hat kein Facebook gegeben und ich weiß ganz genau noch, das war in einer Pause, während einer Partie, sind die Ausländer zu mir gekommen, haben mich gebockt und haben zu mir gesagt, und den lässt du jetzt in Ruhe und keinen einzigen Check teilst du bei dem aus, wenn der die Scheiben hat, lässt du in Ruhe. Weil sie genau gewusst haben, wenn der einmal auszuckt oder vielleicht einmal aktiv wird, irgendwie müssen sie halt dann schon dazwischen gehen. Und dann wird es ganz, ganz gefährlich für alle Mitspieler und vor allem für mich. Deswegen hat es dort schon angefangen und ich habe keine Angst gehabt, weiß ich gar nicht, ob ich so ein Spieler war, aber ich habe einfach gewusst, dass meine Mannschaft das auch braucht, speziell in der Linz-Zeit, wo wir sehr viel kreative Spieler gehabt haben und vielleicht das Physische nicht so drin gehabt haben und eher vielleicht ängstliche ist das falsche Wort, Aber ich wollte dort einfach vorangehen und sagen, na, wir sind auch da und wir lassen uns nicht alles gefallen. Und wenn du mir zweimal eine gibst, dann bin ich beim dritten Mal da. Und wenn du mir noch einmal eine gibst, dann bin ich beim vierten Mal da. Und ich höre nicht auf, auch als Zeichen für unsere Mannschaft, dass irgendwann einmal das zum bitteren Ende folgt. Das habe ich dort natürlich noch nicht gewusst, aber ich habe schon gewusst, dass das irgendwann einmal kommen muss und wird. Ich war darauf vorbereitet. Mike Stewart hätte man sich natürlich an feineren Gegner aussuchen können. Aber auch für mich war das wichtig, dass ich mich dort gestellt habe und dass ich auch die Handschuhe geschmissen habe und nicht nur zu Boden gegangen bin. Natürlich ist das der Kampf. Es war eigentlich kein Kampf. Das war einfach ein Monolog von Mike Stewart an Markus Bendtner. Der hat gedauert 22 oder 25 Schläge, haben meine Mitspieler gezählt. Auch wo er am Boden war, hat er nicht aufgehört. Aber das hat dazugehört. Ich glaube auch, dass andere Spieler das sehr wohl respektiert haben, dass ich mich überhaupt gestellt habe. Obwohl es nicht angenehm war. Und ich habe viele Gespräche mit dem Mike geführt. Und das war schon auch für ihn ein Zeitpunkt, wo er gewusst hat, okay, also der geht aufs Ganze, der geht wirklich ans Limit und der will sich Respekt verschaffen. Und deswegen hat es einfach auch dazugehört zu meiner Spielweise, ja, dass man natürlich auch einstecken muss.
Und das ist eben auch die archaische Komponente des Eishockeysports und gibt natürlich viele, die sagen, Fighten finden sie überhaupt nicht mehr okay, aber es ist so ein auch stark hierarchisch geprägter Sport, wo man Rangordnungen dann auch gerne mal versucht, so zu bestimmen. Und finde es immer so spannend. Ich glaube, die vehementesten Gegner des Fightens sind dann gefühlt die ersten, die in der Eishalle den Popsch aus dem Sitzdeckel heben und aufstehen, weil es unbeschreiblich ist, wenn auf einmal zwei Spieler im 1 gegen 1 der direktesten aller Auseinandersetzungen der menschlichen Natur, wenn man so will, dann es sich geben. Das ist ganz speziell und das war auch damals noch ein klein wenig intensiver, denn gerade solche Sachen passieren im aktuellen Ligabetrieb nicht mehr allzu häufig. Ich möchte das auch nochmal zum Anlassfall nehmen, um aus der Univet-Statistik zu zitieren, was für ein Tough Guy Gordon Donnelly denn tatsächlich war. Der hat es geschafft, in 554 Regular Season Spielen der NHL satte 2069 Strafminuten aufs Scoreboard zu bringen. Der hat 3,73 Strafminuten pro Partie tatsächlich am Kerbholz. Und auch in Österreich hat er sich gedacht, warum sich im Spätherbst der Karriere nochmal ändern. Der hat in 104 Ligaspielen satte 364 Penalty Minutes dann auch mitgebracht oder mit nach Hause gebracht in Villach. Also da steckt schon eine ganze Menge drinnen. Aber weil wir dich auch als Wandlungsfähigen in dieser Folge unter der Lupe haben, wo ist denn in deiner Zeit in Linz und Wien die größte Wandlung passiert? Was vielleicht genau in dieser Saison, in der Meistersaison der Linzer, was vorher, was später?
Auf menschlicher Ebene war das das Meisterjahr eigentlich. Dort ist im privaten, halb privaten Leben etwas vorgefallen, wo ich eigentlich gar nicht näher drauf eingehen will. Und es ist auch gar nichts Schlimmes im Nachhinein. Aber es hat mir ein bisschen die Augen geöffnet und nachdem ich extrem akribischer Arbeiter war und nicht nur im Profitum, sondern bei mir hat es angefangen in der Klosterschule, in dem Internat, wo ich studiert bzw. In die Schule gegangen bin, hat es mit 11 Jahren, 10 Jahren schon angefangen, dass ich mir Tagebücher geschrieben habe, was ist zum Turn, ich muss um 6 Uhr muss ich 5 Liegestütze machen, um 6.07 Uhr muss ich 20 Kniebeugen machen, um 6.10 Uhr. Und das ist den ganzen Tag weitergegangen. Und das hat eigentlich dort nie aufgehört. Deswegen war ich bis zum gewissen Grad zurückhaltend und vor allem verkrampft. Ja. Und in der Situation, wo eher was Gröberes passiert ist, da habe ich mir einfach die Frage gestellt, okay, wenn jetzt mein Leben aus wäre und ich wäre gestorben zum Beispiel, was hätte ich erlebt außerhalb vom Eishockey? Und es hat wirklich nichts gegeben. Absolut nichts. Ich habe kein Geld ausgegeben. Ich bin ich habe mich nicht feiern lassen, ich habe keine teure Kleidung gekauft, ich bin nicht auf Reisen gegangen, ich habe nichts eigentlich gemacht. Für mich war einfach nur Eishockey und das Ziel, Profi zu werden. Und dort hat es Klick gemacht und ich habe mir, wie gesagt, ein zweites Stammbein aufgebaut, dass ich wirklich auch das Leben genießen kann, dass ich das Leben leben kann. Und dort hat es den Switch gegeben, auch mit meiner Außendarstellung, mit den verschiedenen Irokesen, Haarschnitten und Haarfarben und so weiter und so fort. Und dort habe ich einfach angefangen, das Leben zu genießen. Die harte Arbeit oder das akribische Arbeiten habe ich nie aufgehört. Es hat nicht darunter gelitten. Aber ich habe angefangen, außerhalb des Eishockeys auch neue Leute kennenzulernen, auch einmal auf ein Getränk zu gehen, ein Bier zu trinken, was auch immer. Das hat es bei mir bis 21, 22 einfach nicht gegeben. Und deswegen war das schon eine entscheidende Phase für mich. Und ja, das war schon eine sehr große Wandlung im Leben des Markus Bendtner.
Das ist nämlich spannend, weil zu dieser Wandlung hat mich auch ein durchaus nachdenklicher Robert Lukas erreicht. Da hören wir ganz schnell mal rein, weil ein paar Dinge hast du eh schon vorweggenommen, aber ein paar Fragen wirft es immer noch auf. Robert Lukas über eine Fragestellung, die sicherlich nicht nur ihn beschäftigt hat zur damaligen Zeit.
Was sich viele Leute natürlich in erster Linie fragen, wenn sie an Markus Bendtner denken, ist natürlich der Bart. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe ihm diese Frage nie gestellt und das hat mir ja nicht wirklich, nicht, dass mich das interessiert hat, aber es war mir zu oberflächlich. Und der Benz ist so eine geile Socke oder so ein cooler Typ. Es war mir halt wurscht. Wenn er so ausschauen will, soll er so ausschauen. Ja? Wo ist das herkommen? Das ist natürlich eher die Frage. Ich glaube, das ist das, was viele Leute interessiert. Sophie war es, hat das wirklich seinen Anfang in Linz genommen, wie wir damals Meister geworden sind. Da war er immer zusammen mit Thomas Pfeffer. Und zum Playoff war es in Linz immer Tradition, dass sich sehr viele Spieler, ihre Haare auf gewisse Art und Weise färben. Und der Peinz und der Thomas, die haben sich da ausgemacht, okay, wir färben uns die Haare orange und machen uns einen Irokesen. Hat dann sehr, sehr nett ausgeschaut, muss ich sagen. Und ich glaube, von da an war der Peinz ein wilder Hund. Und ich glaube, das war echt von einem Tag auf den anderen. Hat der Beins dann komplett anders ausgeschaut. Viele haben sich natürlich gefragt, warum. Ich meine, vielleicht kann er es eh beantworten. Wie gesagt, mir hat sich diese Frage nicht so oft gestellt und nicht wirklich, weil was für mich am meisten zählt hat, war natürlich, was für ein Typ ist er. Und natürlich, als Mannschaftskollege, hilft er mir oder hilft er mir nicht. Und da ist natürlich Ersteres ganz klar, dass er dir als Mannschaftskollege sehr, sehr geholfen hat.
Und du hast es schon ein klein wenig vorweggenommen, warum es Klick gemacht hat. Du darfst das auch gerne noch ergänzen, nämlich das, was Robert Lukas jetzt auch geliefert hat. Meine Frage wäre tatsächlich nur, warum die Haare, warum der Bart und nicht irgendwie, keine Ahnung, Freundschaftstattoos oder knallige Kleidung oder dergleichen. Warum gerade diese beiden Merkmale?
Es hat alles gegeben eigentlich. Alles, was du aufgezählt hast, habe ich dann auch gemacht, muss ich dazu sagen. Also das war jetzt nichts Neues. Das hat schon vor dem Playoff angefangen. Hat das nicht unbedingt mit dem Playoff zum Tun gehabt, aber das war halt auch noch der nächste Schritt in meiner Außendarstellung, dass ich verschiedene Sachen färbe. Aber die ganze Geschichte hat schon früher angefangen. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Das ist eher meine, zu privat, würde ich sagen. Und es ist nichts Schlimmes. Aber es hat mir zum Nachdenken gegeben. Und ja, es war eine große Veränderung in meinem Leben. Ich bin natürlich extrovertierter geworden, vielleicht auch selbstbewusster, aber komplett geändert als Mensch habe ich mich nicht. Also Robert Lukas hat wahrscheinlich nichts mitgekriegt, dass ich jetzt da durch die Verwandlung ein anderer Mensch geworden bin, das passiert natürlich schon bei manchen Leuten, dass sie, wenn sie, wie immer, wenn bei ihnen im Leben was passiert und sie ändern ihre Außendarstellung so extrem, dass sich auch der Charakter verändert. Das war bei mir nicht der Fall. Ich war offener und wollte auch manchmal feiern gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat einfach auch dann auch dazugehört. Das war es aber dann, der Charakter ist eigentlich gleich geblieben, ja.
Und ich möchte es auch dabei belassen, bevor es noch mehr ins Private geht und tatsächlich auch wieder ein klein wenig zum Sportlichen zurückgehen. Jetzt wartet am Ende der Saison, wir haben schon mehrfach angesprochen, dieser große Triumph, auf den dieses Linzer Programm letztlich auch all die Jahre hingearbeitet hat. Und individuell läuft es bei weitem nicht mehr so gut wie das Jahr zuvor. Du hast mehr Spiele im Grunddurchgang zur Verfügung gehabt, aber die Punkteproduktion hat sich de facto halbiert und selbiges war dann auch letztlich in den Playoffs der Fall. Gab es da mal so Phasen, wo du gedacht hast, verdammt, irgendwie läuft es nicht so gut wie letztes Jahr oder war das wurscht?
Na, wurscht weiß man nicht. Natürlich geht es bei jedem Profisportler auch darum, wie er individuell dasteht. Ja, das Team steht als Erster da, aber wir sind alles Menschen, wir haben Gefühle und da geht es natürlich auch darum, wie viele Punkte du machst, vor allem wenn du gepunktet hast in den Jahren davor. Ich habe natürlich eine andere Rolle gekriegt. Ich war dann auch in der dritten Linie, mit dem Andi Judex, den dritten weiß ich gar nicht mehr. Das heißt, du hast damals dritte Linie ist ähnlich zu sehen wie eine vierte Linie heutzutage. Also da haben wir nicht so Fleiß gehabt. Powerplay war sowieso Tabuthema und von dem her war das schon gewissermaßen sehr offensichtlich, dass ich nicht mehr so viel Pinkpunkte mache. Aber ja, du hast vorher, glaube ich, gesprochen vom Vier-Punkte-Spiel und erfolgreichste Playoff-Statistik in meinem Leben. Das interessiert mich nicht, ganz ehrlich. Da habe ich eine schlechte Statistik gehabt und bin Meister geworden. Und das ist natürlich etwas, was mir 100-mal lieber ist und wichtiger ist als die Punkte in dem Sinne.
Ja, es gibt auch viele Belege aus der Univet-Statistik. Du hast im Meisterjahr weder ein Powerplay-Tor noch ein Shorthanded-Goal noch einen Game-Winner verzeichnet. All diese Treffer, diese unterschiedlichen Tore hattest du in der Vorsaison teilweise noch mehrfach erzielt gehabt, aber wenn man es aufs Team münzt und die Parallelen sind ja frappant zur Vorsaison. Es gab den Clean Sweep im Viertelfinale, auch in der Meistersaison. Es gab den Clean Sweep im Halbfinale, auch in der Meistersaison. Und im Finale wartet natürlich erneut der VSV. Statt einer 4-1-Niederlage wie 0-1-0-2 gibt es auf einmal in der nur noch Best-of-5-Serie einen 3-1-Sieg. Gab es so einen Punkt, wo klar war, wir sind dieses Jahr das Team of Destiny?
Ja, ich glaube, das war wirklich die Neuverpflichtungen, die wir von Playoffs oder ja direkt von Playoffs dazu gekriegt haben. Dort haben wir einen großen Schritt gemacht und wir haben natürlich jetzt schon die Erfahrung gehabt von mehreren Jahren, wo wir wirklich einen Kern von einer Mannschaft gehabt haben, also eine Core Group, die zusammengeblieben ist, die sich jedes Jahr weiterentwickelt hat. Wir haben den gleichen Trainer gehabt, den Stanislav Bader. Und ja, irgendwann haben wir schon auch das Selbstvertrauen gehabt, dass wir gewusst haben, jetzt kann uns keiner stoppen. Und was uns natürlich vom Mentalen auch immer geholfen hat, ist, glaube ich, dass wir oft im Halbfinale auf Klagenfurt getroffen sind, der trotzdem der Rekordmeister war. Und wir haben das eigentlich, würde ich sagen, sehr souverän, so einen Sweep bzw. den Sieg abgeliefert. Und das hat uns noch ein zusätzliches Vertrauen gegeben. Und das haben wir auch schon gemerkt, okay, jetzt ist an der Zeit, jetzt haben wir die Erfahrung, wir haben die Spieler, wir haben die Qualität, jetzt kommt unsere Zeit und jetzt wollen wir natürlich den Meistertitel.
Wie wichtig war das letztlich von Villach immer eine auf den, in Anführungszeichen, Latz bekommen zu haben? Weil gerade wenn man sich die jüngere Vergangenheit in der NHL ansieht, gerade wenn man sich Tampa Bay ansieht, das so oft in den Playoffs scheitern musste, teilweise auch kläglich, und da erinnern sich natürlich alle auch an den Sweep, den die Columbus Blue Jackets damals gegen das Top-Team aus Tampa Bay erzielen konnten, die es dann endlich geschafft haben, Stanley Cup Champion zu werden und dann auch gleich doppelt. Wenn man sich ansieht, wie bitter und grotesk teilweise die Colorado Avalanche die letzten Jahre in den Playoffs immer wieder ausgeschieden sind, um dann endlich auch den Titel zu feiern. Wie wichtig war es, gerade von Villach zweimal eliminiert zu werden, um dann endlich auch über diese Hürde Villach drüber springen zu können?
Extrem wichtig. Jeder Sportler weiß, dass man aus Niederlagen mehr lernt. Das ist eher für Außenstehende nicht so einfach zum Sehen. Fans wollen immer nur Siege haben. Aber für die Entwicklung und für den ganzen Prozess eines Vereins und eines Teams sind diese Niederlagen extrem wichtig. Natürlich macht man das nicht extra, logischerweise, aber das macht einem stärker, nicht nur körperlich und vom Stil des Eishockeys aus, sondern vor allem gibt einem das so viel Erfahrung, dass man genau weiß, in verschiedenen Situationen, okay, so muss ich handeln oder jetzt haben wir verloren, ich kann abschließen, am nächsten Tag oder zwei Stunden später ist es vergessen, die nächste Playoff-Partie wartet auf uns. Ich glaube, die Niederlagen haben uns weitergeholfen, waren auch ein entscheidender Faktor, dass wir stärker geworden sind und schlussendlich haben wir uns, glaube ich, noch den Meistertitel verdient geholt.
Und dieser Meistertitel, den gab es im Finale gegen den VSV, den gab es auf Villacher Eis tatsächlich am 20. März 2003. Wie bist du damals in diesen Tag reingegangen und wie bist du aus diesem Tag rausgegangen, soweit du dich noch erinnern kannst?
So genau kann mich nicht erinnern, eher an die Feiern danach. Was man nicht vergessen darf, jetzt reden wir schon über ein paar Profi-Jahre, aber ich habe mich immer noch als den kleinen Mäcki aus Lustenau gesehen. Und dass ich irgendwann einmal Profi werde, ist schon was Spezielles gewesen. Dass ich einmal Master werde, das war für mich fast undenkbar. Und das ist mir durch den Kopf gegangen. Ich war immer noch der kleine Mäcki aus der Stallenstraße, aus Lustenau und nicht der Profi von den Blackwings Linz. Das war für mich ja extrem emotional und ich habe wirklich Monate gebraucht, um wirklich realisieren, was da passiert ist. Es war sehr schön, ich muss auch dazu sagen, das war auch recht witzig, weil ich habe die Medaille, ich habe es immer nicht wirklich glauben können und ich habe die Medaille eine ganze Woche lang angehabt. Ich habe sie bei mir gehabt, beziehungsweise umgehend gehabt, unterm Shirt, unterm Pullover logischerweise, aber ich bin mit dieser Medaille schlafen gegangen, ich war essen mit der, ich war duschen mit der, ich habe sie nicht abgezogen, weil das für mich, ich wollte nicht, dass mir jemand diese Erfahrung und ja, dieses Spektakel für mich, dieses Ereignis wegnehmen kann.
Du hast das Feiern danach angesprochen und logischerweise auch bisweilen der Exzess, der darauf folgt. Gibt es jugendfreie Details und jugendfreie Spektakel, das da noch im Sinn ist, an das du dich gerne erinnerst?
Ja, man kann sich sowas nicht so sehr wie eine normale Party, die überragend war, vorstellen, sondern es ist trotzdem sehr emotional und irgendwie will man ja auf der anderen Seite feiern und alkoholische Getränke zu dir nehmen. Auf der anderen Seite will man trotzdem alles aufsaugen und nichts verpassen und mit jedem Einzelnen noch ein Gespräch führen, mit dem nur eine Story teilen. Also es ist schon ein anderes Feiern, vor allem ein Feiern, das man nie vergessen will. Ausgeartet wüsste jetzt eigentlich gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wahrscheinlich hat es schon ein paar Geschichten gegeben. Ich weiß nicht, ob ich dabei war, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr.
Frag mal dann einfach Phil Lukas.
Ja, der weiß wahrscheinlich noch weniger wie
ich. Robert Lukas.
Dankeschön, Dankeschön. Telefonjoker immer auf den Robert Lukas.
Sowieso.
Dort davor, aber der war zu später Stunde wahrscheinlich nicht mehr dabei. Dort war er schon zu Hause. Aber ja, wir haben einfach sehr viele schöne gemeinsame Stunden miterlebt. Und was man halt bei so einer Feier auch nie vergessen darf, das ist was Einmaliges. Und es kann auch sehr gut möglich sein, dass diese Mannschaft, die so viel erreicht hat, die emotional so eng zusammengewachsen ist, dass die nie wieder zusammenspielt. Es kann sein, dass du in manchen Spielen nie wieder in deinem ganzen Leben siegst, hörst, deswegen ist es auch schon so emotional. Das ist wirklich nicht ein Abschied, aber es könnte halt ein Abschied sein für manche Spieler. Das weiß man natürlich nicht. In Meisterjahren ist oft so, dass viele Spieler noch weggekauft werden, dass sie einen anderen Weg gehen, dass sie irgendwo mehr verdienen. Und deswegen ist diese, ja, wahrscheinlich haben nicht alle eine Woche gefeiert. Das war schon a Core Group, a Core Party Group, die wirklich 7 Tage durchgefeiert hat. Aber es sind einfach sehr schöne Erinnerungen und wie gesagt auch sehr emotional und nicht nur Party feiern, sondern auch so die letzten Erinnerungen, weil es, man weiß nie, ob man nochmal zusammenkommt.
7 Tage Party feiern, 7 Tage mit der Medaille, der Titel 2003 in jedem Fall spektakulärst von dir zelebriert worden, beziehungsweise von euch auch genossen worden. Wenn man, und das möchte ich eigentlich relativ kurz halten, auf dein letztlich auch letztes Linz-Jahr blickt, war das so ein klassischer Championship-Hangover, der dort passiert ist, oder wie erklärt sich die Saison 2003, 2004, die jetzt nicht unbedingt als Ruhmesblatt in die Linzer Vereinsgeschichte eingehen wird?
Ich weiß nicht ganz genau, wie es schlussendlich ausgegangen ist, ob wir die Playoffs erreicht haben oder ob wir früh ausgeschieden sind.
Es war eine 7er Liga, die Liga hat wieder mal ihr Gesicht verändert und es war dann zwar Platz 2 im Grunddurchgang, aber dann schon deutlich hinter dem KAC und es gab einen Clean Sweep im Halbfinale. Natürlich, gegen den VSV.
Also begonnen hat es wahrscheinlich schon auch damit, dass es diesen Meister-Championship-Hangover gegeben hat. Wir haben den Stanislav Bader, den Meistercoach, der wurde ausgewechselt. Ich weiß nicht wieso, aber der wurde ausgewechselt. Und es ist ein finnischer Trainer gekommen, Ketola, der in Finnland eine Legende war, speziell als Spieler, als Trainer, glaube ich, hat er nicht so viel Erfahrung gehabt, aber einen großen Namen. Und dort haben wir schon gemerkt, er hat im Taktischen versucht, Veränderungen vorzunehmen. Er war dort eigentlich sehr, sehr weit, muss ich dazu sagen. Und ich habe letztes Jahr bei der WM mit dem Phil Lukas über diese Zeit geredet. Und das war Wahnsinn, weil wir gesagt haben, ich glaube, der hat keine Ahnung von Eishockey, was der von uns will. Das ist ja irgendwas. Und 20 Jahre später siege ich einfach bei der AWM Teams, die genauso spielen. So, der war eigentlich zu weit für uns. Da haben wir uns schwer getan. Jetzt ist der Hangover gekommen, ein neuer Trainer, ein neues Spielsystem. Ich glaube nicht so sehr, dass es am Trainer gelegen hat, sondern schon an uns. Witzigerweise, und auch eine sehr witzige Geschichte, 2,5 Monate später, glaube ich, ist er rausgeschmissen worden und der Stanislav Bader ist zurückgekommen. Jetzt kannst du aber eh ausrechnen, wie gut wir dann auch unter dem Stanislav Bader waren, wenn wir zuvor eigentlich sehr schlecht gespielt haben und auch punktemäßig nicht gut dagestanden sind und trotzdem Zweiter geworden sind in der Liga. Von dem her haben wir noch schon wieder ans Vorjahr bis zu einem gewissen Grad anknüpfen können. Aber natürlich, die 2,5 Monate kann man nicht vergessen und das hat dann auch einfach nicht gereicht. Und das gehört aber auch dazu. Natürlich in Linz, wir haben bei null angefangen und jedes Jahr sind wir nicht ein Schritt nach vorgegangen, sondern 3, 4, 5 Schritte und wir haben uns so schnell weiterentwickelt, dass irgendwann mal ein Jahr kommt, wo es vielleicht ein bisschen bergab geht oder wo vielleicht ein bisschen ein Stillstand dahinter ist. Das ist auch normal und menschlich und das passiert auch in ganz großen Organisationen, nicht nur in Linz.
Ich habe mit ein paar Beobachterinnen und Beobachtern der damaligen Zeit auch gesprochen und es hieß immer wieder, dass die Mannschaft überm Zenit war. Die Meistermannschaft, die sich so lang die Hörneln abgestoßen hatte an Villach, bis es dann auch tatsächlich gereicht hat. Das Hörneln abstoßen kommt von Phil Lukas. Würdest du dieses Gefühl oder diese Beobachtung teilen, dass deine letzte Black Wings-Mannschaft, für die du dann auch jemals aufgelaufen bist, über dem Zenit war?
Ja, schwer zum Sagen. Über dem Zenit, wir waren alles junge Buben. Es war nicht so, dass wir jetzt extrem alte und erfahrene Mannschaft gehabt haben, sondern wir haben extrem viele junge Spieler gehabt. Und von dem her, über dem Zenit würde ich nicht sagen, weil sonst hätte man nicht so zurückkämpfen können unter dem Stanislav Bader und wäre man nicht Zweiter geworden nach der Regular Season. Von dem her, das würde ich nicht sagen, aber es hat dann einfach immer so zusammengepasst. Vielleicht waren wir auch nicht mehr so hungrig danach wie davor, vor dem Meistertitel. Das kann alles sein. Meistens, wenn sowas passiert, sind sehr viele Faktoren dort, die mitspielen. Ich kann mich aber nicht mehr genau an die Saison erinnern, deswegen tue ich mir jetzt schwer, ob jetzt Verletzungen dabei waren, natürlich der Trainerwechsel, ob manche Spieler vielleicht eine schwache Saison gehabt haben, was auch natürlich passiert in 4 Jahren, nehme ich es schwer zum Sagen für mich.
Eine der auffälligsten Zahlen aus der Uniwett-Statistik, die mir vor allem zu deiner Linz-Zeit untergekommen ist, ist, dass du extrem beständig warst. Von 193 möglichen Partien als Linzer hast du nur eine einzige Partie verpasst. Das ist schon aller Ehren wert. Auch an dieser Stelle sei das nochmal erwähnt. Aber zu welchem Zeitpunkt war dir vielleicht auch klar, die Zeichen in Linz, die stehen eher auf Abschied als auf eine weitere Vertragsverlängerung?
Das hat eigentlich recht früh angefangen und der Schritt ist von mir ausgegangen. Ich bin kontaktiert worden vom damaligen Wien-Manager Patrick Piloni und dort haben die Gespräche langsam angefangen und im Hintergrund witzigerweise war der Peter Kasper, der als Spieler von Innsbruck nach Wien gewechselt ist und der hat zum Patrick, zu seinem Kumpel gesagt, bitteschön, du mir gefallen, das ist so eine Rate, verpflichten. Gegen Innsbruck ist eine Chance, der muss schon irgendwas kennen. Und so bin ich eigentlich noch nach Wien gekommen. Das war wirklich, der erste Berührungspunkt, dass der Peter Kasper unter anderem auch gesagt hat, dass solche Spieler braucht man trotzdem, wenn du einen breiten Kader haben willst. Der hat er mir jetzt aber nicht gesehen in den ersten zwei Linien, sondern wirklich ein Spieler, der für die Tiefe da ist, für die dritte, vierte Linie, der trotzdem Energie bringt. Und so ist es zustande gekommen. Und dort habe ich ganz offen das Gespräch mit dem Herrn Steinmeier gesucht, weil er eine sehr gute Verbindung mit ihm gehabt hat, weil ich sehr offen mit der Situation umgehen wollte und nicht lang rumverhandeln wollte. Ich wollte ein bisschen einen Wechsel haben, ich wollte neue Menschen kennenlernen, neue Stadt kennenlernen. Und deswegen hat es dann auch eigentlich sehr gut gepasst für mich mit Wien.
Wie war das dann trotzdem, als dieses Interesse an dir entstanden ist und von Wiener Seite auch gewachsen ist und du hast auch das sehr offene und transparente Verhältnis mit dem damaligen Linz-Präsidenten angesprochen. Und wenn man bedenkt, wie viele Freundschaften da auch in Linz, und das geht ja dann teilweise auch noch auf die Feldkirchzeit zurück, entstanden sind, zu welchem Zeitpunkt hast du dann auch angefangen, gute Freunde und Mitspieler einzuweihen, was da treuen könnte, was da gerade passiert?
Sehr, sehr spät eigentlich. Ich glaube, sehr spät, erst nach der Playoff-Serie. Also ich habe davor noch nicht drüber gesprochen. Wie gesagt, der Herr Steinmeier hat das gewusst, weil wir ein sehr offenes Verhältnis gehabt haben. Es hätte natürlich auch sein können, dass er mich gar nicht mehr haben wollte. Das war es jetzt nicht. Aber den ersten Schritt habe ich gemacht und ich habe dann auch erst über dieses Thema nach der Saison geredet. Das ist dann unter der Saison in Österreich eher unüblich, dass man früh wechselt. Und es hätte trotzdem passieren können, dass wir im Playoff gegen diesen Gegner treffen. Und von dem her hat es eigentlich, außer der Thomas Pfeffer, hat es eigentlich keiner gewusst. Und da muss ich dazu sagen, wir haben gemeinsam nach Wien gewechselt. Also wir haben dort wirklich zu Beginn mit Philipp Lukas und Marc Süd zusammengelebt und dann sehr viele Jahre mit dem Thomas Pfeffer, Toni Pfeffer, wie wir ihn genannt haben, Fußballgott, würde ich sagen.
Ja, hoffen wir es nicht mehr.
Ja, genau, ja. Und von dem her, mit dem habe ich den Tag und Nacht verbracht. Wir haben so viele schöne Momente gemeinsam erlebt, am Eis und weg vom Eis. Und dort war dann auch eigentlich in ganz Österreich, hat man gewusst, wenn einer von uns wechselt, dann wechselt der andere mit. Und das war von Linz nach Wien so und von Wien nach Villach genau das Gleiche. Und das war dann auch witzig, weil das natürlich nicht immer aufgeht, ja. Es kann sein, dass Wien mich will, aber den Toni nicht. Umgekehrt dann auch, wenn wir von Wien gegangen sind, dass der Toni noch Villach geht, aber Villach will mich eigentlich oder braucht mich gar nicht. Aber es hat eigentlich immer super funktioniert und wir haben eine schöne Zeit gehabt und es hat eigentlich ganz Eishockey Österreich gewusst, dass es uns eigentlich nur im Duo gibt.
Wer hat die Verhandlungen mit Wien geführt? War das dann noch deine Mama oder dann gerade nicht mehr? Du hast in Folge 1 und diese Anekdote, die wird mir auf immer und ewig einfach im Gedächtnis bleiben. Hast du gesagt, sie war 4-5 Jahre lang deine Agentin. Das ist genau um den Dreh herum. Hast du sie nach Wien geschickt, um auch sie dort knallhart Verhandlungen führen zu lassen?
Ja, dort war die Mama war noch Manager und oder Agentin, wie auch immer, oder einfach nur Mama, wie auch immer man das nennen mag. Und die hat die Verhandlungen mit Wien geführt. Damals war ich natürlich nicht in einer Position, wo man lang verhandelt hat, sondern ich wollte nach Wien und ich habe jetzt da nicht allzu viel verlangen können. Ja, das Finanzielle war jetzt nicht so das Thema, weil ich auch nicht die Produktivität an den Tag gelegt habe. Ich wollte nach Wien, das war für mich das Wichtigste, ob die mir jetzt 5.000 oder 10.000 Euro mehr zahlen oder weniger, das war mir eigentlich ziemlich wurscht. Deswegen war es von der Verhandlung auch recht angenehm für die Mama. Und das ist eigentlich sehr, sehr schnell über die Bühne gegangen.
Einen Crack, auf den wir vergessen haben, der diesen A1-Wechselreigen, wenn man so will, auch mitgemacht hat, das war natürlich auch Robert Lukas. Und Robert Lukas hat mir eine Vielzahl an wunderbaren Anekdoten, Beobachtungen und auch Einschätzungen zukommen lassen. Und bei einer war ich mir nicht hundertprozentig sicher, wo ich sie verorten sollte, weil sie auch ein klein wenig über das hinausgeht, was auf dem Eis passiert, aber so viel Relevanz dafür hat, wie man performt und wie man den Körper dann tatsächlich auch in Schuss hält. Und das führt uns jetzt auch ein klein wenig weiter weg, erstinstanzlich, bevor wir dann natürlich zur glorreichen Saison in Wien kommen. Bobby Lukas mit etwas, das man im Profisport so vielleicht nicht allzu häufig mitbedenkt, wenn man die Person mit Helm und Visier dann als Spieler sieht, aber da steckt dann eben oft mehr dahinter. Wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann ein klein wenig drüber.
Was in Pints sein ganzes Leben ausgezeichnet hat, ist seine positive Einstellung zu allem, aber vor allem auch seine Arbeitseinstellung. Der hat es nicht leicht gehabt in seinem Leben. Der hat sich sehr, sehr viele Täler müssen im Laufe seiner Kindheit. Ich glaube nicht, dass das viele wissen, aber er hat sehr, sehr viele Allergien und worauf der Junge alles aufpassen hat müssen im Laufe seiner Karriere, was die Ernährung betrifft, ist eh unglaublich, wie er das geschafft hat, dass er da so viele Spiele auf Profiniveau und internationalem Profiniveau zusammenbringt. Es grenzt für mich sowieso an ein Wunder. Aber er hat nie aufgegeben und abgesehen auch von diesen Allergien, wie gesagt, hat er sehr viel, Entschuldigung, den Ausdruck, Scheiße über sich ergehen lassen müssen. Aber wie er das genommen hat, hat sich eigentlich nie beklagt und hat einfach nur versucht, das Beste rauszuholen für sich und im Idealfall natürlich auch noch für seine Teamkollegen und für seine Mannschaft.
Und so viel sei einfach weggenommen über die Scheiße, die du über dich ergehen lassen musstest, werden wir in den fortlaufenden Teilen dann sicher auch noch deutlicher beziehungsweise intensiver sprechen. Aber weil er gerade auch diese Komponente angesprochen hat, Allergien, aufpassen, was man in seinen Körper steckt, weil man nie weiß, was es mit einem anrichtet. Du hast in Linz nur ein einziges von fast 200 Spielen verpasst. Du hast auch in Wien jedes einzelne der letztlich 58 Spiele der Saison 2004-2005 absolviert. Wie schwierig oder was für eine Bürde waren diese Allergien für dich, diese vielleicht auch Ernährungsproblematik? Ist das etwas, das man jemals ganz wegstecken kann? Sind das Automatismen, die sich entwickeln, oder ist da immer so das Damoklesschwert, das über einem hängt?
Ich glaube, allgemein hat der Bob über nicht nur die Allergie ist nur ein kleiner Punkt, meiner Meinung nach, was der Bob angesprochen hat. Da ist meiner Meinung nach schon auch oft darum gegangen, wie ich behandelt worden bin als Spieler. Bei den Allergien war einfach so, es gibt ja verschiedene Allergien, die jetzt manche nicht wirklich schlimm sind. Bei mir waren sie extrem, die haben in der Pubertät angefangen, wo ich in der Nacht auf einmal aufgewacht bin und keine Luft gekriegt habe, auch einen Ausschlag kriegt, wie auch immer. Und vor allem das mit der Kurzatmigkeit war natürlich schon eine ganz eine schwierige Geschichte. Ich war auch beim Bundesheer untauglich geschrieben. Da haben wir zwar alle ausgelacht, du bist Profi, aber bist untauglich. Aber es wäre natürlich wirklich eine sehr gefährliche Geschichte gewesen, wenn ich was Falsches isst oder wenn was Falsches im Essen ist. Deswegen habe ich in jungen Jahren schon extrem drauf schauen müssen, was ich esse, wie viel ich esse. Aber für mich war das in dem Sinn nicht so schlimm, weil das hört einfach zum Profitum dazugehört, ja. Der Weg geht nicht immer nur steil bergauf, sondern es gibt verschiedene Hürden und ich bin da, um sie zu meistern. Und das war einer dieser Hürden mit der Allergie, mit der Ernährung. Das hat mir natürlich schon auch sehr viel weitergebracht, weil ich noch disziplinierter und noch mehr auf die Kleinigkeiten im Leben geschaut habe, nicht nur die Kleinigkeiten im Eishockey. Und von dem her, das hat mich gestärkt als Mensch und war trotzdem eine wichtige Erfahrung für mich, damit ich wirklich auch mit diesen Kleinigkeiten besser umgehen kann.
Markus Pintner, der Wandlungsfähige, den zieht es nach Wien. Und jetzt ist Wien per Statistik eigentlich Vorarlbergs zweitgrößte Stadt, wenn man tatsächlich nur den Vorarlberger Anteil nehmen würde und das hierzulande auf das umrechnet, was so in urbanen Räumen tatsächlich präsent ist. Was war so dein erster originärer Ich bin jetzt in Wien Moment?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Aber wir sind recht spontan, Toni, Pfeffer und ich, wir sind einen Tag vor Trainingslager, sind wir das erste Mal in Wien angekommen, haben uns die Wohnung angeschaut, beziehungsweise sind wir eingezogen und am nächsten Tag haben wir eh schon die Trainings angefangen. Es war ein sehr interessantes Jahr und ich glaube schon, dass das so ein Durchbruchsjahr für mich war als Eishockeyspieler. Du hast zwar schon einige Jahre aufgezählt, wo ich gepunktet habe oder vielleicht im Playoff produktiv war, aber was man halt nicht vergessen darf, dort war halt das Niveau der Liga schon viel schwächer wie im Jahr 2005. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ja, 2005 war die Liga schon viel stärker, viel stabiler und ich habe angefangen zu Beginn als junger Viertellinienspieler. Cimboni hat mich dort eingesetzt. Ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit gehabt. Das war im Allgemeinen, die ersten Eindrücke von Wien waren einfach nur groß. Ja, das ist eine große Stadt. In so einer habe ich noch nie gelebt. Es war die Organisation auch sehr professionell. Der Cimboni war ein sehr, sehr guter, erfahrener Coach. Und von dem her bin ich reingekommen, auch damals schon als Nationalteamspieler, und habe überhaupt kein Problem gehabt, in der vierten Linie zu spielen. Ich habe meinen Part dazu beigetragen, dass ich mit sehr viel Ehrgeiz und vor allem positiver Körpersprache jeden Tag Vollgas gegeben habe. Und da habe ich schon zu Beginn gemerkt, dass der Cimboni schon auf mich schaut. Dem hat schon getaugt, wie ich agiert habe, dass ich wahrscheinlich, ja, vielleicht ein bisschen unerwartet für ihn, dass ich trotzdem so positiv bin, obwohl ich in der vierten Linie starte. Und wie gesagt, ich war nie geplant in den vorderen Linien. Und das ist natürlich auch der Sport. Eishockey ist sehr schnelllebig und es passieren sehr viele positive wie negative Sachen. Und ich habe zu Beginn vierten Linie angefangen und in der ersten Linie waren natürlich die absoluten Topspieler mit Mike Craig und Bobby Brand. Und für diese zwei hat der Cimboni schon eine Idee gehabt, wen er einsetzen will. Aber der erste Spieler hat nicht geklappt. Dann hat er den zweiten versucht, den dritten und den vierten. Und irgendwie hat die Chemie nie so gepasst und irgendwann, ich weiß auch gar nicht, aber vielleicht die Nerven weggeschmissen hat und gesagt hat, das ist eh schon wurscht, Pints, go in there. Und so habe ich meinen Platz gekriegt und von Tag 1 an ist es explodiert. Es ist einfach passiert. So eine Chemie kann man auch nicht unbedingt erzeugen, sondern die passiert in manchen Teams und in unserer Linie ist das, wie gesagt, explodiert von Tag 1 an und es war eigentlich noch nie wieder ein Thema, dass ich von der Linie wegkomme. Ich habe dort da relativ viel Punkte gemacht für den Stil, den ich gespielt habe und deswegen sage ich, ja, das war wahrscheinlich das Durchbruchsjahr, weil wir nicht nur Meister geworden sind, sondern weil wir auch die Liga dominiert haben und weil wir einfach sehr, sehr erfahrene, gute Truppen gehabt haben. Und unser Ziel war dort einfach der Meistertitel, weil auch so eingekauft worden ist, muss man dazu sagen. Wien hat dort extrem viel Geld ausgegeben Und dort hat es Red Bull Salzburg mit einem großen Budget noch nicht so gegeben. Ich glaube, dort war Wien schon die klare Nummer eins in Österreich. Von dem her war der Druck bis zu einem gewissen Grad sehr, sehr groß. Ich habe den nicht so mitgekriegt, weil ich als Viertellinie-Spieler nicht für die entscheidenden Phasen da war. Wir haben am Anfang eine ganz schwierige Situation gehabt, dass wir die ersten 10, 11 Spiele, glaube ich, waren wir Letzter oder Zweitletzter. Und erst dann ist der Robert Lukas zum Beispiel gekommen und der Cimboni hat das Training auch umgestellt. Wir haben viel härter trainiert. Es war manchmal grenzwertig, trotzdem noch positiv, aber grenzwertig. Und dort, das Entscheidende waren noch auch die Leader-Typen, so wie Mike Craig. Sowohl wir dort gemerkt haben, okay, die Trainings waren extrem hart und wir trainieren dreimal am Tag und egal, ob am nächsten Tag Spiel ist oder nicht, jetzt fährt eine andere Schiene. Dort hat es schon irgendwo nochmal Stimmen von Spielern gegeben, die gesagt haben, ja, ein bisschen jammern, ein bisschen, das ist zu viel. Und der Mike Craig ist dort sofort aufgestanden und gesagt, hey, we deserve that. We deserve that. We did it and we deserve it. Und ja, wir haben uns das selber zuzuschreiben gehabt und aus dieser schwierigen Situation müssen wir jetzt rauskommen. Und der Mike Craig war halt oldschool, muss man dazu sagen. Und das Oldschool-Training hat er, mit dem hat er kein Problem gehabt. Und wir haben mehrere Spieler gehabt, ja, wie ein Ray Podlosky, an Dave Chesowski, an Mike Craig, die halt als erster durchgestanden sind. Und wenn es ein Backskate gegeben hat, wo einfach nur laufen, 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 bis nicht mehr geht, die waren die ersten, die durchgestanden sind und die bis zum Schluss Gas gegeben haben. Und die haben natürlich alle mitgezogen. Das war so wie ein positiver Virus. Du bist nicht weggekommen von dieser positiven Einstellung. Und dort hat sich dann das Blatt gewendet. Witzigerweise, der erste große Sieg, wo so ein Turning Point war, war in Linz, wo wir wirklich ganz zum Schluss, glaube ich, 3-2 geschossen haben. Und dort auf einmal ist die Energie zurückgekommen, die Stimmung hat sich verbessert, beziehungsweise wir haben gemerkt, okay, wir sind talentiert. Ja, wir haben wahrscheinlich die besten Spieler in der ganzen Liga, aber ohne diesen Grit, ohne diese harte Arbeit, werden wir nicht einmal die Playoffs erreichen. Dort hat es Klick gemacht und dann war halt eine Saison, wo einfach alles zusammengelaufen ist, alles Positive ist zusammengekommen, wir haben wenig Verletzungen gehabt, wir haben Spielertypen gehabt, wie ein Dieter Kalt, der extrem viel Druck von der Presse auf sich genommen hat, damit die Mannschaft in Ruhe arbeiten kann. Sowas kennt man eigentlich von einem Trainer. Der Dieter Kalt war aber nicht nur ein Leader, sondern der war eine Präsenz. Und der wollte, dass wir gut arbeiten. Und das hat speziell den Ausländern extrem gut gefallen. Und es war sehr angenehm, dass er auch gewissen Druck auf sich genommen hat, weil er natürlich mental erstens einmal stark war und zweitens hat er eine Vita gehabt. Den kann man schwer kritisieren, den Dieter, ja. Und von dem her hat dann auch sehr vieles zusammengepasst. Der Cimboni war für diese Mannschaft der richtige Trainer. Er hat dort hart trainieren lassen, wenn es gebraucht worden ist. Er hat uns aber auch extrem viel Freiheiten gegeben, danach, wo es gelaufen ist. Und ja, in der Rest der Saison war, glaube ich, ja, wir haben selber entschieden, wie die Partie ausgeht. Extrem gesagt, ja. Weil wir einfach so viel Klasse gehabt haben. Bobby Rand, Mike Craig haben Spiele im Alleingang entschieden. Wir haben einen Freddy Chabot im Tor gehabt, der hat NHL gespielt. Ich glaube, jetzt ist er eh Goalie-Coach in NHL irgendwo. Da haben wir einfach so viel Qualität gehabt, dass das für mich ein extrem schönes Jahr war. Ich war immer noch, obwohl ich schon sehr produktiv war in dem Jahr, aber ich war jetzt da in so einer Mannschaft nicht einmal annähernd in der Leader Group oder irgendwas, auch wenn ich Nationalteamspieler war, sondern ich war immer noch im Hintergrund und mir hat es aber sehr gut gepasst. Also ich wollte da gar nicht in der Core Group eine, weil ich wahrscheinlich vom Charakter her nicht eine gepasst hätte und auch von der Eishockey-Qualität her habe ich nicht genug mitgebracht, um dort dabei zu sein. Aber wie gesagt, ich wollte es nicht und ich hätte dann eine gepasst. Aber das Jahr war natürlich überragend. Natürlich hätte auch anders ausgehen können, weil im Finale ist schon sehr, sehr viel passiert gegen Klagenfurt. Die Scheiben hätte auch anders springen können. Aber schlussendlich ist alles super gegangen. Ich war sehr, sehr happy in Wien und es war ja mein Durchbruchsjahr, würde ich sagen.
Da ist jetzt sehr viel drin gesteckt. Dein Durchbruchsjahr zuerst einmal, das war mit einem Point per Game als Output überragend. 48 Scorerpunkte in 48 Partien. Der Playoff-Output hat da nicht ganz Schritt halten können. diese Wiener Mannschaft als Case Study immer noch total spannend, weil die Qualität top to bottom unfassbar war. Du hast die ganzen Top-Spieler und auch Top-Imports angesprochen, auch die Top-Österreicher. Was man dann auch ganz gerne mal vergisst, ist, dass da ein junger Mario Altmann Trainer gestanden ist in der Mannschaft, dass da ein relativ junger Gregor Baumgartner drinnen war, dass da ein sehr junger Manuel Latusa drinnen war. Eine Mannschaft, die Personal beinhaltet hat, dass das österreichische Eishockey noch für 1,5 Jahrzehnte auch prägen sollte. Einerseits, du hast Freddy Chabot angesprochen, der mittlerweile Goaltending-Coach bei den Minnesota Wild ist, das auch schon seit ein paar Jahren, also eine unfassbare Qualität. Aber trotzdem möchte ich dich nochmal spezifisch auf eine Instanz ansprechen, nämlich auf dein erstes Tor im Jersey der Wiener. Weißt du noch, wann und vor allem gegen wen und wo das gefallen ist?
Na, keine Ahnung. Weißt du nicht.
Man merkt schon, emotional kann es dann nicht ganz so gewesen sein. Es war tatsächlich in Linz. Beim 5:4, du hast das 3:2 angesprochen, es könnte sich durchaus decken mit deiner Erinnerung, knapper Sieg in Linz, wo du nach 10 Spielen oder im 10. Spiel deines Daseins in Wien erstmals auch angeschrieben hast und dann ausgerechnet beim Ex-Club.
Ja, ich komme an ein Tor erinnern in Linz, das weiß ich noch ganz genau, aber ich weiß nicht, ob es das war. Das hat der Darius Severenka und den haben wir vorher noch vergessen, der war auch noch in der Verteidigung, wenn wir von guten Spielern reden. Er hat geschossen, ich habe den Rebound genommen, ins leere Tor geschossen. An das Tor kann ich mich erinnern, aber an das andere kann ich mich nicht mehr erinnern.
Wir sagen jetzt einfach mal, das ist genau dieses Tor auch,
machen wir so.
Auch gewesen. Lass uns noch ganz kurz über diese völlig verrückte Finalserie plaudern, die immer noch Stuff for Legends und bisweilen auch urbane Mythen ist. Die ersten 6 Spiele, immer nur Auswärtssiege. Wie geht es einem da, wenn man im Teambus von Klagenfurt zurücksitzt und mit einem Erfolgserlebnis dann nach Hause kommt und daheim jedes einzelne Mal eine auf die Kappe kriegt?
Ja, die interessante Geschichte dahinter, natürlich kannst du auswärts verlieren und beziehungsweise gewinnen und daheim verlieren, das kommt ja sehr oft vor. Nur die Art und Weise, wie die Spiele ausgegangen sind, das war ja sehr, sehr eigenartig. Es war ja nicht 2-1 und 3-2 in Overtime, sondern ich glaube, die Ergebnisse waren ja jedes Mal extrem hoch, 5-1, 6-2, 5-0, wie auch immer. Das hat eigentlich überhaupt nicht zusammengepasst. Klagenfurt hat extrem gut dagegen gehalten. Witzigerweise, ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr war oder ein Jahr vorher in einem Gel, ist genau das Gleiche passiert. Dass ständig die Auswärtsmannschaft gewonnen hat, erst im 7. Finale hat sich das gewendet. Und bei uns ist das auch so gewesen. Beim letzten Spiel hat sich der Jim Boni ausgedacht, dass wir eigentlich das beim Heimspiel 1:1 machen, so wie beim Auswärtsspiel. Bedeutet, wir kommen nicht mit Anzug in die Halle, sondern wir kommen mit Jogger in die Halle. Wir haben ein gemeinsames Mittagessen, so wie man auswärts auch ein gemeinsames Mittagessen hat. Wenn wir in die Halle kommen sind, hat ein Plakat aufgehängt, Klagenfurt. Bedeutet, wir fahren jetzt Klagenfurt ab und fahren Richtung Eishalle. Und so hat da alles aufgebaut. Was man auch nicht vergessen darf, ist, wir haben am Sonntag war das entscheidende Spiel, am Samstag haben wir den Ivo Jahn verpflichtet. Es ist damals immer noch gegangen, dass du einen Tag vor dem 7. Finalspiel einen Spieler verpflichtest aus der DL. Er war, ich glaube, aus Krefeld gekommen und wir haben extrem viele Verletzte gehabt. Deswegen war überhaupt die ganze Situation schwierig. Und am nächsten Tag entscheidende Penalty, beziehungsweise es steht, glaube ich, 1-1 oder 2-1. Trotzdem nur ein sehr knappes Spiel. Es gibt ein Penalty. Und der Jim Boni weiß nicht, wen er nehmen soll. Und der Dave Czajsowski schaut zurück und sagt, Jimmy, vertrau mir, nimm den Ivo Jahn. Die haben zusammengespielt in Graz, glaube ich, im Vorjahr oder vor 2 Jahren. Und da hat, glaube ich, der Ivo Jahn 18 Tore gegen den, ich weiß nicht, ich glaube, das war der Andrew Werner war im Tor. Der hat jedes Spiel 2-3 Tore eingeschossen. Und der Dave hat gesagt, vertrau mir, nimm den. Der ist als neuer Spieler, der hat seine Mitspieler nicht gekannt. Der ist am Sonntag zum Pre-Games gekommen. Hallo, ich bin der Ivo, servus. Heute ist am Abend das Finalspiel, das war's. Der ist dort runtergefahren, total locker. Der hat sich locker reingehauen. Und das war dann auch ein Zeitpunkt, wo wir Klagenfurt gebrochen haben. Das war das 3-1 und von dem haben sie sich nicht mehr erholt und das Spiel ist, glaube ich, auch sehr hoch ausgegangen, glaube ich 5-1 oder 6-1. Aber interessant halt, dass ein fremder Spieler, der die Mitspieler nicht kennt, außer ein, zwei, mit denen er in der Vergangenheit zusammengespielt hat, der macht nicht den Game-Winner, aber trotzdem das entscheidende Tor, damit wir Meister werden.
Es war tatsächlich das 3-1 bei einem letztlich klaren 6-2 Finalsieg in Spiel 7. Was war da damals in Wien los? Die Capitals, junges Programm, die Capitals durchaus mit auch der Einkaufspolitik all in gegangen, die Capitals zum ersten Mal Meister.
Ja, die Stimmung war schon extrem natürlich. Das war so eine Euphorie. Wien war davor schon auch gut und hat da in Top 4, Top 5 Plätzen meiner Meinung nach mitgespielt und war immer ein sehr unangenehmer Gegner. Aber dass Wien wirklich so top aufgestellt ist, das hat es, glaube ich, davor noch nie gegeben. Auf der einen Seite war der Druck, auf der anderen Seite war eine große Euphorie. Und wir haben das auch mit sehr guten Leistungen zurückgezahlt über die ganze Saison hinweg. Wir haben schon Widerstand gehabt, speziell im Halbfinale gegen Villach, wo es nicht einfach war. Ich glaube, Villach hat zu dem Zeitpunkt vor dem Playoff, glaube ich, 4 oder 5 NHL-Spieler im Lockout verpflichtet. Dort war unsere Mannschaft dann auf einmal doch nicht mehr so überragend aufgestellt, nachdem die absolute Topspieler von NHL verpflichtet haben. Aber ich glaube, das war auch interessant. Wir waren das einzige Team in der ganzen Liga, die keinen einzigen NHL-Spieler verpflichtet hat. Alle anderen haben nachgelegt, haben einen Spieler weggetan, den dazugetan. Cimboni hat gesagt, nein, das ist unsere Group, das ist unsere Familie und das ist unser Team und ich wechsle nichts. Und er hat dort eigentlich alles richtig gemacht und sind wir dann auch schlussendlich verdient Meister geworden. Und die Feiern waren natürlich auch überragend, so wie es bei jedem Meistertitel ist.
Ich versuche mal abzugewinnen, danach zu fragen, welcher Titel spezieller ist. Das ist etwas, das dem Berichterstatter bisweilen so ein klein wenig im Blut liegt, diese depperte Frage zu stellen, weil du in 99,9% der Fälle zu hören bekommst, jeder Titel ist speziell. Aber was hat den Titel in Linz und den Titel in Wien für dich voneinander separiert?
Ich glaube, wenn man so eine Frage stellt, ist sie nicht ganz unberechtigt. Also wenn ich in einem Verein spiele und ich werde 5-mal Meister mit dem gleichen Verein, ich glaube schon, dass ich dort einen Meistertitel finde, der spezieller war wie ein anderer. Ich habe das in verschiedenen Städten, mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Organisationen, mit verschiedenen Fans miterlebt. Deswegen ist das überhaupt nicht zum Vergleichen. In Linz war es, wie soll ich das sagen, ich habe mir nie gedacht, dass ich Meister werde. Unmöglich. Dann in Wien war das eher so, dass ich in einer ganz neuen Rolle Meister geworden bin. Ich habe im Playoffs noch nicht mehr mit der Linie zusammengespielt, weil wir so viele Verletzte gehabt haben und Cimboni hat alle Ausländer in A-Linie gesetzt und in der zweiten Linie hat er noch schon eine Checking-Line gemacht, die speziell im PK unterwegs war. Dort habe ich noch zwar nicht mehr in den Top-Linien gespielt, aber über das ganze Jahr hinweg habe ich in der Top-Mannschaft gespielt und habe natürlich auch viel mehr Verantwortung übernehmen müssen. Und deswegen war das aus diesem Grund ein total anderer Titel wie in Linz, wo ich Drittlinienspieler war. Du hast natürlich viel mehr Druck unter dem Jahr. Du musst, wie ich gesagt habe, viel mehr Verantwortung übernehmen. Und du ordnest das Eishockey oder das ganze Leben dem Eishockey ganz anders unter, als wie wenn du einfach nur, bis gesagt, ein Mitläufer bist. Deswegen kann man die zwar überhaupt nicht vergleichen. Für mich war es einfach schön, dass ein Durchbruchsjahr war. Auch im Nationalteam habe ich dort ein bisschen ein anderes Training gehabt, was für mich auch immer extrem wichtig war. Da hat mir einfach das Jahr weitergeholfen und dort muss ich schon sagen, auch vor allem der Cimboni, der an mich geglaubt hat und der hat mir schon trotzdem, auch wenn ich 2, 3 nicht so gute Partien gehabt habe, da habe ich die Unterstützung von ihm gehabt und natürlich auch von Bobby Wren und von Mike Craig, die gesagt haben, na, das passt schon, lass mal den Buben da, wir machen das schon.
Über das Nationalteam werden wir heute in 2 Wochen an dieser Stelle bei Unibet Hockey Clock noch sprechen. Heute in einer Woche sprechen wir über deine Zeit als Spieler in Villach und wir sprechen über deine Zeit als Spieler in Graz. Und um dorthin zu kommen, muss man völlig überraschend auch den Verein wechseln. Und nachdem es in Wien keinen Bankrott gegeben hat wie bei Feldkirch, das sind die einzigen beiden Stationen, wo du tatsächlich nur ein Jahr warst. Bei Feldkirch macht es Sinn, wenn der Club die Spieler nicht mehr zahlen kann und die Bank irgendwie beim Pre-Game oder Pre-Game einbricht und dergleichen und die Infrastruktur marode ist, dass man dort weggeht, ist klar. Aber warum gab es nur ein Jahr Markus Breitner in Wien?
Also ich muss ein bisschen weiter zurückgehen nach meiner Wandlung als Mensch. Habe ich dann und mit meinem Wechsel nach Wien habe ich dort nicht nur Eishockey-Ziele gehabt, sondern auch Lebensziele. Und ich wollte so viel verschiedene Städte und Menschen und Kulturen wie möglich kennenlernen. Und ich habe mir dort irgendwann mal wirklich in den Kopf gesetzt, ich will so viele Teams wie möglich oder in so vielen Teams wie möglich spielen und am ehesten auch jedes Jahr einfach Team wechseln, um neue Menschen kennenzulernen und neue Erfahrungen zu machen. In Wien war das noch nicht der Hauptgrund. Ich habe kein Problem gehabt, dass ich nach einem Jahr gehe. Es war nicht der Hauptgrund. Dort ist, muss ich ganz ehrlich sagen, dort ist ums Finanzielle gegangen. Ich habe eigentlich alles gehabt in Wien, was ich gebraucht habe. Ich habe meinen Platz gehabt, ich habe meinen Platz erkämpft, ich habe den Respekt mir erarbeitet vor der Mannschaft, vor den Fans und natürlich auch vom Cimboni. Und es war schon sehr, sehr riskant, dort den Verein zu wechseln, muss ich dazu sagen. Aber wie gesagt, es war eine finanzielle Geschichte. Zum einen war es so, dass ich nur einen Einjahresvertrag in Wien angeboten gekriegt habe und ich wollte 2 Jahre. Das war natürlich noch einer für mich, für mein Potenzial überragenden Saison zu wenig. Und finanziell war das andere Angebot oder das neue Angebot auch besser. Da habe ich 2 Jahre gekriegt und deswegen habe ich noch entschieden, nach Villach zu gehen.
Und auf diese Villacher Zeit werden wir heute in einer Woche blicken. Das ist tatsächlich der Abschluss schon der ersten beiden Folgen der großen Karriere-Rückschau von und mit Markus Breitner. Und Markus, wir haben erst 3,5 Stunden miteinander geplaudert. Aktuell liegen wir auf Rekordkurs. Das Phil Lukas Spezial, das thront immer noch mit knapp 8 Stunden unangefochten an der Spitze. Aber ich glaube, der wird sich warm anziehen müssen.
Es ist fast unmöglich, dass ich einen längeren Podcast habe wie der Philipp Lukas.
Und wir werden es vielleicht dann doch schaffen. Wir finden es schon raus. Heute in einer Woche, da gibt es Markus Breitner, der Villacher, und Markus Breitner, der Grazer. Dann ist eben auch schon Neujahr, nämlich 2023. Heute noch der erste Weihnachtsfeiertag. Entsprechend allen nochmal schöne Weihnachten. Falls wir uns bis 2023 nicht mehr hören sollten, auch einen entsprechend guten Rutsch. Dir, Markus, natürlich entsprechend dasselbe. Ich freue mich sehr, dass du in dieser ersten Instanz schon mal so lange, so ausführlich Zeit genommen hast und freue mich auf alles, was noch kommen wird.
Danke, Martin, und es ist mir eine Ehre. Habe ich sehr genossen.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey O'Clock.